De Weijs mit dem Ball, läuft jetzt mal nach vorne, Flachpass auf Vermey, der lässt nochmal klatschen auf Tanaka, könnte schießen, schießt, das ist ein Dreier und trifft, au, Tanaka trifft zum 4:3, was für ein Spiel!
Herzlich willkommen zu Ausgabe 146 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es gibt wirklich sehr viel für uns zu besprechen. Nicht zuletzt natürlich das Spiel vom gestrigen Abend, Fortuna für alle, und deswegen sind wir auch alle dabei. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend aus Düsseldorf.
Hallo Jan.
Ja, es gab ja gestern Abend so einen Moment, wo ich dachte, oh, über diese Scheiße muss man auch morgen noch podcasten. Aber hallo zusammen. Das hat sich ein bisschen verändert.
Ach, die wenigsten werden können, über welchen Moment du da gerade redest. Aber ja, ich denke auch in unserer Stimmung, die ja dann doch mittlerweile leicht gelöst ist, werden sich die ein oder anderen wiederfinden können. Ich hoffe, dir geht's genauso gut wie den anderen auch, Moritz. Hallo.
Ja, mir geht's ganz gut. Meine Stimmung ist gut. Meine Stimme ist, glaube ich, noch ein bisschen angeschlagen. Aber ist okay.
Ja, ich glaube, auch das können viele, die uns hier zuhören, vielleicht noch nachvollziehen. Auch ein Hallo von mir, ich bin Lukas. Und ja, ich würde vorschlagen, bevor wir dann gleich natürlich in aller Gänze über den gestrigen Abend sprechen, ja, kommt noch ein kleiner Werbeblock.
Ja, und wie immer zuallererst ein Dankeschön für alle Menschen, die uns hören. Ihr könnt nach wie vor mit uns in Kontakt treten. Das geht bei Instagram. Unser Handle da ist ausexil_f95. Da findet ihr uns. Bei Twitter und Blue Sky sind die Handle jeweils @ausexil. Und die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Schreibt uns. Wir freuen uns immer über Anfragen und Kontakt mit uns. Zum Schluss von dem kleinen Werbeblock möchte ich noch auflösen, dass meine Tabaktasche gefunden wurde, bei freundlichen Mitarbeitern der Fortuna abgegeben wurde und mir zugeschickt wird. Also ein Happy End auch auf dieser Front, an dieser Stelle, sagen wir es mal
aber,
so.
Aber kriegt jetzt halt die Fortuna aus Düsseldorf unsere Tasse?
Das weiß ich nicht, ob die das wollen. Das müsste man mal... Ich habe angeboten, das Porto selber zu übernehmen, aber auch das wollten sie nicht.
So.
Aber deswegen, man ist ja Kunde als Fan und wird gut behandelt, um weiter mit dem Verein verbunden zu sein. Also ich habe mich sehr gefreut darüber, dass es abgegeben wurde und auch darüber, dass es an mich zurückgeht, das Täschlein.
Sehr gut. Ich finde es gut, dass der Lou halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, Fehlinformationen angekündigt hat vom Werbeblock, aber als ob wir jetzt direkt über das Spiel von Kaiserslautern reden würden. Dafür ist doch viel zu viel passiert. Wir haben doch jetzt irgendwie noch so und so viele Themen vor uns.
Ja, das ist ja im Grunde genommen wie, weiß ich, bei so einer Fernsehsendung, wo man halt, ne, Wetten, dass zum Beispiel, falls das kennen ja bestimmt auch noch einige, wo man halt irgendwie den größten Star des Abends am Anfang ankündigt und dann aber halt irgendwie zwischendurch immer sagt, dass der halt gerade auf dem Weg ist und jeden Moment kommen wird, aber zwischendurch werden dann irgendwelche deutschen Comedy-Größen irgendwie aufs Sofa gepackt und es ist irgendwie ganz langweilig und ja, irgendwann kommt dann halt für 20 Minuten halt dieser große Star halt rein und es gibt noch ein großes Hallo und alle sind glücklich. Vorher muss dann aber halt doch noch über, ja, muss man sich eben dann noch mit den deutschen Comedy-Größen abgeben oder wie jetzt in unserem Fall halt noch mit so ein bisschen News, die auch jetzt ja teilweise dann nicht komplett nur ja, Happy-End-News sind und nicht ganz so positiv beladen.
Ja. Noch kurz darauf hinweisen, dass ich finde, das ist ein tolles Motto für diese Folge. Wir werden versuchen, im Laufe dieser Folge zu erörtern, wer ist der größte Star des Abends gewesen, des gestrigen.
Und ich möchte noch eben sagen, dass man auch, während man auf den größten Star des Abends wartet, man noch die Saalwette bei Wetten, dass erläutert bekommt. Die Saalwette ist heute folgende. Werden wir unter 1:30 durch den gestrigen Abend kommen? Ich bezweifle es.
Ja. Ich fürchte auch, dass du recht
hast. Ja, also wir können auf jeden Fall allen Hörern und Hörerinnen empfehlen, jetzt schon mal ihre Stoppuhren zu stellen und immer mal wieder einen interessierten Blick darauf zu werfen. Das könnte ja nicht spannender sein, als das nebenher mitzuverfolgen.
Man sieht das ja auch nicht, wenn man den Podcast aufmacht und Anfang an, wie lang die Folge ist. Das muss man ja immer mitstoppen. So funktioniert das mit der
Podcast. Jetzt bricht uns doch jetzt hier nicht den Spannungsbogen.
Das Mitstoppen ist ja auch im Stadion eine sehr beliebte Angelegenheit mittlerweile. Bei diesen Nachspielzeiten lohnt sich das ja auch wirklich.
Ja. Apropos gestern, reden wir über die News von heute.
Ja, und das hat natürlich auch indirekt mit gestern zu tun. Die zweite Mannschaft der Fortuna hat sich nämlich von Niko Michati getrennt, vom Trainer, der, glaube ich, 5-6 Jahre die Mannschaft trainiert hat. Und ja, es hat leider nicht hat schaffen können, die zweite dieses Jahr aus diesem Negativstrudel irgendwie zu befreien. Also eigentlich ging es ja, glaube ich, schon fast vom Beginn der Saison an irgendwie bergab. Es fielen alle drei Stürmer aus. Also nicht nur in der ersten Mannschaft, auch in der zweiten waren Stürmer rar gesät. Und man hat es einfach nicht geschafft, Tore zu schießen. Man hat einfach am Anfang der Saison die Punkte nicht geholt. Und man hat es dann ja, glaube ich, vor 2-3 Wochen irgendwann halt geschafft, zumindest dieses super wichtige Spiel in Aalen zu gewinnen, als man da mit voller Kapelle hingefahren ist und sich sehr viel Unterstützung aus der ersten Mannschaft geholt hat. Hat man dann, glaube ich, jetzt sogar noch bei einem zweiten Spiel in der Länderspielpause so gemacht, da hat man dann aber schon nicht mehr gewinnen können. Und letztendlich ist aber eigentlich fast jedes Spiel, wo man halt eben nicht mit 4-5 Profis aus der ersten gespielt hat, sind das Spiele gewesen, wo man meistens relativ chancenlos gewesen ist, und das alles kulminiert jetzt halt gestern in dem Spiel beim neuen Tabellenführer der Regionalliga West, dem 1. FC Düren, natürlich gestern wie immer aufs Feld geführt von Fortuna-Legende Adam Matuschik, und man hat dieses Spiel mit 5-0 verloren, und letztendlich hat man sich dann bei der Fortuna eben dafür entschieden, den U19-Trainer Jens Langeke, der uns natürlich auch noch sehr, sehr nah am Herzen liegt und für den man der Fortuna, von der Seite der Fortuna halt sehr, sehr viel zuzutrauen scheint, ihm halt dieses Kommando zu übergeben und ihn von der U19 abzuziehen und ja, halt eben da nochmal einen neuen Impuls zu setzen und zu hoffen, dass man irgendwie diesen Karren noch aus dem Dreck fahren kann, weil ich glaube, so wie die Situation sich halt im Augenblick darstellt, gibt es sehr, ja, relativ wenig, was einen optimistisch scheinen lässt, dass man das halt noch schaffen kann, irgendwie nicht in die Oberliga abzusteigen, auch wenn die Saison halt wirklich noch relativ lang ist. Aber ich glaube, auch wenn man natürlich jetzt vielleicht darüber nachdenken könnte, auch die zweite Mannschaft dann irgendwie im Winter nochmal punktuell zu verstärken, muss man sich das wahrscheinlich auch irgendwie sehr, sehr gut durch den Kopf gehen lassen, weil wir wissen alle, besonders viel Geld ist ja schon nicht mal für die erste Mannschaft übrig, und das muss man sich wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob man das machen möchte. Ich weiß nicht, habt ihr da Gedanken zu, Moritz? Ich glaube, du verfolgst ja auch Jens Langeke bei seiner Trainerkarriere immer mal so mit einem halben Auge. Kannst du dir vorstellen, dass er das schaffen kann, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich alle nicht wirklich nah dran sind, um das wirklich beurteilen zu können? Aber meinst du, das ist eine Aufgabe, die man jetzt irgendwie bewältigen kann in so einer Situation?
Also anscheinend war ja sowieso dieser Wechsel geplant, weil man Jens Langeke auch eben als ein Trainertalent aus den eigenen Reihen, das war ein Zitat, ansieht, was man auch Stück für Stück aufbauen möchte. Weswegen anscheinend der Wechsel für Saisonende schon geplant war. Und jetzt wird er eben vorgezogen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es etwas unfair wahrscheinlich gegenüber Niko Michati ist, weil es ja mit dem Kader der zweiten nicht besonders gut aussieht, der da zur Verfügung steht. Also wahrscheinlich wird Jens Langeke da mehr oder weniger einen Freibrief bekommen, und auch so oder so nächste Saison diese Mannschaft trainieren. Deswegen hat er vielleicht nicht so viel zu verlieren, außer seinen Nimbus von dieser extrem erfolgreichen Jugendarbeit, die er gemacht hat in der U19. Ja, aber ich meine, die Frage wird ja, wie du gesagt hast, die zweite kriegt ganz gute Ergebnisse hin, wenn diverse Profis aus der ersten Mannschaft da spielen. Andersrum spielen ja eben auch ein paar Leute in der zweiten, in der ersten Mannschaft, die noch für die zweite damals überhaupt geholt wurden. Jetzt ist so ein bisschen ja die Frage, ob man da tatsächlich nochmal neue Leute holen kann oder nicht. Weiß ich nicht. War das jetzt eine Antwort? Ich weiß es nicht genau.
Ich merke halt, dass es einfach so Reflexe bei mir auslöst, ohne dass ich halt überhaupt irgendwie, ich verfolge die zweite wenig und kann mir einfach auch gar keine wirklich fundierte Meinung dazu bilden, woran das jetzt liegen mag. Aber bei mir ist es halt so, naja, ist Mirati halt irgendwie derjenige, den man jetzt halt opfern muss, weil es halt irgendwie sportlich nicht läuft und es halt eher die einzige Option ist, die man halt wechseln kann. Und sind die Schuldigen dafür eigentlich oder die Verantwortlichen eben vielleicht nicht nur eben im Trainerstab zu sehen, sondern auch in dieser von uns ja schon häufiger angemerkten, etwas eigenwilligen Kaderzusammensetzung, nicht nur dieses Jahr, sondern die letzten Jahre. Also ist quasi Mirati ein Opfer des Alofschen Kaderbaus. Ich glaube, dass Ludo, das ist auch schon mal angedeutet, das liegt irgendwie nahe, das so zu denken, aber auch natürlich, das lässt sich jetzt nicht durchbeweisen. Man kann ja auch sagen, irgendwie ist es ja gut, dass es aus der zweiten, die zweite ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht darum, Spieler für die erste Mannschaft heranzuführen und so weiter und so fort. Und man kann ja auch sagen, ja gut, dafür ist eben, das hat geklappt, indem man da einige Spieler, Jonas Niemitz hat gestern auch einen guten Eindruck gelassen, die 15 Minuten, die er gespielt hat, 16 Minuten, die er gespielt hat. Also so kann man es ja auch sehen. Und dann ist es halt manchmal so, dass die zweite da ausblutet, in Anführungszeichen. Aber bei mir ist ja diese Analyse schon so festgefahren, dass ich sage, ich fange nicht beim Trainer an, egal ob erste oder zweite Mannschaft, wenn die jeweilige Fortuna-Mannschaft sportlich nicht überzeugt, sondern immer bei Klaus Allofs. Das mag auch nicht gerechtfertigt sein, aber ich merke einfach, wie da das Schema bei mir schon ein bisschen eingefahren ist. Ja.
Ja, auf jeden Fall die erste Aufgabe von Jens Langenicke wird es sein, nächste Woche mit seiner zweiten Mannschaft gegen den Wuppertaler SV zu bestehen. Und da werde ich ihm auf jeden Fall alle Unterstützung zukommen lassen, die ich so habe, indem ich ins Stadion gehen werde. Und das wird interessant zu sehen.
Sehr schön. Du siehst ja dann auch so eine Kombination einiger Fortuna-Legenden gleichzeitig auf und neben dem Platz. Ne? Also ich meine, es sind dann Langenecke, Botze und Lumpi und Ahmed Chebe auch noch, die sich da um und in der zweiten tummeln.
Mhm. Und dann hat man noch Charleston Benchop, der mit Wuppertal kommt.
Sehr gut.
Ja, also das klingt auf jeden Fall nach einem äußerst stimmungsvollen Abend. Da braucht man dann wirklich nur noch den parallelen Live-Ticker vom parallel stattfindenden Sieg der Fortuna in Braunschweig, damit das, glaube ich, ein runder Abend wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du uns davon erzählen wirst, Tim. In der nächsten Folge hoffentlich. Ja, und wünschen natürlich Jens Langenicke alles Gute, hoffen, dass er diesen schwierigen Job, den er da jetzt übernommen hat, hinbekommt. Wünschen, glaube ich, auch auf jeden Fall noch Nico Michatke alles Gute auf seinem weiteren Weg.
Nach übrigens 5 Jahren und 3 Monaten aus dem Amt des Trainers der zweiten geschieden.
Genau. Ja, wir haben es gerade schon angesprochen, in der ersten Mannschaft ist das Geld ein bisschen knapp, in der zweiten Mannschaft ist das Geld wahrscheinlich auch ein bisschen knapp, im Gesamtverein ist das Geld auf jeden Fall knapper als noch vor ein paar Jahren, denn die Fortuna hat den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022-23 vorgestellt, beziehungsweise die Mitglieder schon mal vorinformiert. Jan, was ist dir denn dabei so aufgefallen?
Ja, jeder, der jetzt hier von uns einen detaillierten BWL Analysebericht erwartet. Den müssen wir leider enttäuschen, weil ich glaube, es ist immer wichtig, die Grenzen der eigenen Expertise zu kennen. Und man mag sagen, die brechen wir jede Woche, wenn wir über das Sportliche bei der Fortuna reden. Aber gerade bei diesen Finanzzahlen macht es, glaube ich, wenig Sinn, wenn wir jetzt genau in die Analyse der eben neben den Zahlen gehen, sondern vielleicht ist es irgendwie interessanter, sich anzugucken, wie die Fortuna diese Zahlen kommuniziert hat gegenüber den Mitgliedern des Vereines, denn die Zahlen wurden ja im Zusammenhang mit der Einladung zur Mitgliederversammlung am 19. November herumgeschickt und sie wurden begleitet unter anderem von einem Fortuna-Newsletter Vorstand Nummer 8, wo eben der Vorstand diese Zahlen nicht einfach nur in den Äther blasen wollte, und das macht ja auch Sinn, sondern sie aus ihrer Sicht eingeordnet wissen wollte. Soweit, so verständlich, finde ich irgendwie auch nachvollziehbar, dass man das macht, ja, dass man nicht nur die Zahlen online stellt als PDF, sondern dass man eben auch die eigene Interpretation dieser Zahlen mitgibt. Das ist vollkommen legitim und sicherlich auch nachvollziehbar, dass der Vorstand dieses macht. Und vielleicht ist es etwas interessanter, aus unserer Sicht, aufgrund unserer wenig fundierten BWL-Erkenntnisse, eher auf diese kommunikativen Punkte zu schauen. Und deswegen möchte ich hier mal einige Punkte aus diesem Newsletter einfach vorlesen und ihr dürft dann da gerne drauf reagieren oder auch reingrätschen, Stopp sagen, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Also ich werde jetzt nicht jedes Wort zitieren, sondern so die Sätze, die dann im Zusammenhang hoffentlich Sinn machen. Also, Sie laden ein, lieber Jan. Am heutigen Freitag erhalte ich fristgerecht die Einladung zur diesjährigen Mitgliederversammlung und so weiter und so fort. Dann geht es um Fortuna für alle. Das soll dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich wieder in Schwung kommen. Und jetzt zitiere ich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir einen Verlust geschrieben, verfügen aber weiter über ein positives Eigenkapital. Gründe für diesen Verlust sind ganz bewusst getätigte Investitionen in die Mannschaft und in unsere Zukunft sowie stark gestiegene Kosten, die wir nicht an euch Mitglieder und Fans weitergeben wollten. Da wir parallel zu den höheren Aufwendungen mit eher stagnierenden Einnahmen planen mussten, kommt ein Verlust von 2,9 Millionen Euro zustande. So, ihr brecht rein, wenn ihr was sagen wollt. Ja? Ja,
gut. Also soll ich jetzt schon den offensichtlichen reingrätschen machen bei bewusste Investitionen in den Kader?
Nein, ich gebe dir den Tipp, noch ein bisschen zu warten. Und zwar, es wird noch einen zweiten Triggerpunkt kommen. Ich würde aber auch den an dir vorbeiziehen lassen. Und der dritte Triggerpunkt, da würde ich dann mit voller Wucht reingrätschen, weil es ist eigentlich so ein bisschen das Bonmot von allen. Also ich lese ja mal weiter. Ja?
Ich atme noch mal ganz tief durch.
Ja, ja, atme
mal ganz tief durch. Nimm noch mal einen Schluck aus meiner Wasserflasche hier.
Genau, ja. Als wir während des letzten Geschäftsjahres in dieser Vorstandsbesetzung die Arbeit aufgenommen haben, ich füge mal ein, in Klammern, es waren also die Vorgänger, ne, die für andere Sachen verantwortlich sind, gab es einige Herausforderungen, es geht jetzt im Zitat weiter, die wir unmittelbar angegangen sind. Die wichtigste Aufgabe im Februar 2022 war sicherlich die sportliche Stabilisierung, um die Abstiegsränge zu verlassen und möglichst schnell wieder ins obere Tabellendrittel zu kommen. Ja, also Februar 2022 ist der Cut, den wir hier machen, also wo Jobst übernimmt als neuer Vorstand und natürlich auch die Finanzen einen neuen Vorstand haben. Ein sportlich Verantwortlicher, der ist nicht ganz neu. Ja, der von uns allen so bekannte Klaus Allofs. Aber ich rede mal
aber
weiter.
Aber gut, man kann aber auch da, finde ich, ja zumindest verstehen, dass man da halt einen Cut ansetzt.
Genau,
neuer sagt, Trainer. Okay, alles, auch, was halt vorher war, war sehr viel, was halt nicht so gut gelaufen ist. Und man war wirklich in akuter Abstiegsgefahr und hat dann halt einfach erstmal, ja, eben mit Geld das Ganze halt auch ein bisschen beheben müssen. Ne? Man hat halt einen neuen Trainer mit Daniel Thun geholt, man hat mit Nicolas Gavoury einen Linksverteidiger geholt, den es halt bisher im Kader nicht gab. Man hat mit Daniel Ginczek einen Wandstürmer für vorne geholt, den es halt bisher nicht gab. Und so sehr die ja bei uns auch kritisiert wird, hat ja dann auch schon durchaus geholfen in der Rückrunde. Und man hat noch Jordi de Weijs geholt. So. Das war ja auch für diese Rückrunde einfach ja, mit Sicherheit der wichtigste Transfer.
Genau. Und in dem Sinne, jetzt kommt der zweite Triggerpunkt, Lou. Lass ihn kurz an dir vorbeiziehen. Es geht weiter. Dafür haben wir die bewusste Entscheidung getroffen, in den Kader für die Saison 2022, 2023 zu investieren. Also wir befinden uns jetzt im Sommer letzten Jahres. Dies war erfolgreich. wie Tabellenplatz 4 in der Abschlusstabelle eindrucksvoll bewiesen hat. Durch die Corona-Nachwehen und die Folgen des beginnenden Krieges in der Ukraine mussten auch strategische Themen sofort angepackt werden und Weichen für die Zukunft gelegt werden. Und jetzt kommen die Punkte, die als Investitionen in die Zukunft eben dargelegt werden. Und jetzt der erste Punkt ist jetzt schon derjenige, wo wir, glaube ich, über diese sportlichen Investitionen reden können. Punkt 1, Investitionen in den Kader, um sportliches Abschneiden zu verbessern. In Klammern. Saison 2021-22, 10. Tabellenplatz. Saison 2022-23, 4. Tabellenplatz. Also, man nimmt als Grundlage für die eigene Investitionstätigkeit und wie erfolgreich sie gewesen sind, eben die Steigerung von Platz 10 auf Platz 4. Auf dem Papier würde ich sagen, ist das auch nachvollziehbar, aber eventuell kann man ja darüber reden, ob man da mitgeht.
Ja gut, ich gehe natürlich selbstverständlich nicht mit, weil du musst es halt in Relation setzen, erstens zu den Investitionen der anderen Vereine zum gleichen Zeitpunkt. Und ich glaube, man hat damals am drittmeisten den dritthöchsten Etat gehabt, also hat man ja leicht unterperformt. Und das ist halt eben, wissen wir alle, gerade an diesen Positionen 3, 4 ja auch eine besonders neuralgische Stelle, wenn man da leicht unterperformt, weil ja halt eben nur die ersten beiden Plätze zum Aufstieg berechtigen und Platz 3 noch zur Relegation immerhin, Platz 4 aber halt zu gar nichts mehr, außer zum Ligaverbleib. Und wenn man dann halt eben noch weiß, dass man in diesem Jahr, genauso wie in dieser Saison, aber eben auch in der vorherigen Saison, das Budget halt überzogen hat, dass man im Personal zu, Etat zur Verfügung gehabt hat, heißt das ja, also das ist zumindest mein Herauslesen, wenn man das Budget überzieht, geht man all in für den Aufstieg. Man kann natürlich jetzt auch sagen, ja, wir mussten das Personalbudget überziehen, weil wir strategisch in den Kader investieren mussten. Dann finde ich es aber natürlich nicht ausschließlich, aber doch sehr, sehr häufig sehr interessant, was man da anscheinend gedacht hat, was Investitionen in die Zukunft sind. Also man hat mit Sicherheit 2, 3 Spieler geholt, wo es absolut nachvollziehbar ist, dass man halt das als strategische Investition in die Zukunft gesehen hat. Aber ich glaube, viele Spieler, die man geholt hat, hat man geholt, um unmittelbaren sportlichen Erfolg zu haben und um das Ziel erste Liga zu schaffen. Und da ging es, glaube ich, wenig darum, ja, halt eben wirklich nachhaltige Werte zu schaffen. Und deswegen, glaube ich, ist das vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechend, wie man halt hier formuliert hat. Oder zumindest würde ich sagen, kann man das durchaus auch anders interpretieren als der Vorstand.
Ganz kurz, außer Ao Tanaka, fällt euch noch jemand ein jetzt gerade auf die Schnelle? Ich habe es gerade durchgedacht. Also der in diesem Sinne der strategischen Weiterentwicklung, Werte schaffen und sowas als Transferausgabe getätigt wurde.
Yannick Engelhardt. Auch wenn man für den natürlich weniger Geld sehen wird, aber
wir sprechen am Ende letzter Saison.
Gut, ich würde jetzt beides zusammennehmen.
Ja, okay. Aber da gibt es ja auch noch eine Rückkaufoption. Also aber jein. Also von Freiburg.
Ja, absolut. Aber trotzdem, glaube ich, ist das insgesamt, wirst du da ja mit einem Plus rausgehen. Und der muss erstmal auch ziemlich überragend spielen, damit Freiburg den zurückholt. Also es ist erstmal, glaube ich, trotzdem eine gute Sache.
Ja, ich würde auch sagen, die meisten Investitionen waren sehr gegenwartsbezogen und dann kann man ja auch darüber, das haben wir ja auch zu Genüge gemacht, da brauchen wir jetzt nur die letzten 100 Folgen gucken, dass dann die getätigten gegenwartsnahen Investitionen auch nicht immer glücklich waren. So. Okay, weiter im Text, ich mache jetzt auch nicht mehr allzu lange. Dann kommen so Punkte wie Investitionen in unsere U-Mannschaften, Aufbau der Abteilung Mädchen- und Frauenfußball, Investitionen in neu geschaffene Bereich Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, irgendwie unstrittig, dass das sinnvoll ist. Dann Investitionen in Projekte, Klammern zum Beispiel neuer Online-Shop oder Fortuna für alle. Also da muss man ja sagen, diese Fortuna für alle kostet den Verein ja auch viel, weil man halt Berateragenturen bezahlen muss, die das begleiten und so weiter und so fort. Ja, oder nicht muss, aber sich dafür entschieden hat. Ihr dürft immer reingrätschen, wenn ihr was sagen wollt. Inflationsbedingte Mehrkosten, speziell im Bereich Spielbetrieb, Ordnungsdienst, Catering, Energie. Dann stagnierende Vermarktungserlöse. Dann mein persönlicher Lieblingspunkt, Mehrkosten durch Mindestlohn. Das ist ja so krass, weil das eigentlich heißt, wir würden die Leute auch wirklich gerne schlechter bezahlen als den Mindestlohn, der ohnehin ja schon fragwürdig niedrig ist, um halt, ne? Aber müssen wir werden vom fiesen Staat, der ja Niedriglohnsektor damit weiter befördert, zum weiteren Punkt, eigentlich dazu gezwungen, immerhin so viel zu bezahlen. Also keine Ahnung, ob dass das keiner hinterfragt. Dass
das also so wenn das so hart in die Bilanz reinhaut, dass, dass das Erwähnung finden muss, dann ist das ja anscheinend auch für tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fortuna, ist es ja dann so, dass sie wahrscheinlich den Mindestlohn nur bekommen haben oder weniger. Und dieser jetzt, also ich meine, damit das ins Gewicht fällt, müssen ja sehr viele Mitarbeitende plötzlich 2,50 Euro mehr bekommen haben. Oder nicht?
Ich hätte das auch eher so im Bereich Spielbetrieb verpackt, aber gut, darüber, wie halt Jugendtrainer bezahlt werden, zum Beispiel durch die Fortuna, ja, da hatten wir schon mal eine Folge zu und so weiter und so fort. Ja, also Lohndumping durch Bundesliga-Vereine und auch eingetragene Vereine sind ja durchaus auch Themen, die eine Rolle spielen. Aber wie du sagst, also ich finde das einfach so ein, also wenn man das halt zu Ende denkt, was das eigentlich das heißt, ist halt, ja, wir würden gerne schlechter. Also nee, das ist eine Interpretation, ja. Wir hätten uns diesen Posten gerne gespart. Ja. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist es wahrscheinlich faktisch richtig, ja, dass durch den steigenden Mindestlohn die Mehrkosten einfach da sind. Aber ich weiß es nicht. Ja, vielleicht interpretiere ich das auch über, mag auch
sagen. Also, ja, ich würde auch sagen, wir müssen da jetzt vorsichtig sein, weil was sind es? Es sind Kosten.
Ja, das stimmt. Ja, genau.
Okay, und es sind mehr Kosten dadurch, dass jetzt bestimmte Kosten als Minimum dastehen. Also, ja.
Ja, aber man kann es halt auch so sehen, ja, die Kosten für also Leute, die halt Mindestlohn bekommen bei der Fortuna, die stehen halt drin. Kosten für Klaus Allofs, ja, stehen da halt nicht drin. Ja, also diese Mehrkosten für den Mindestlohn sind ja ein Witz im Verhältnis zu anderen Lohnstrukturen, die Fortuna hat. Also ich finde, das kann man schon mal erwähnen, das ist irgendwie eine eigene, naja, ist ja auch geil. Wir hängen uns da, glaube ich, jetzt, oder ich hänge mich da jetzt auch ein bisschen zu lange drauf auf. Genau, und dann geht es um Mehrkosten für Qualitätsverbesserung, Ordnungsdienst und die gesamte wirtschaftliche Lage durch Corona-Krise und Ukraine-Krieg, die sicherlich natürlich gerade im Sponsoring-Bereich und auch was Mehrkosten durch Inflationssachen wirklich valide sind. Und dann geht es vor allem darum, dass mit Fortuna für alle der wirtschaftliche Aufstieg geschafft werden soll, um eben neue Möglichkeiten der Einkommensgewinnung heranzuziehen. Und ich glaube, dazu haben wir schon so viel gehört in den letzten Wochen und Monaten. Da müssen wir jetzt nichts mehr zu sagen. So. Also es sind die Investitionen in den Kader, um sportliches Abschneiden zu verbessern, die hier als Hauptpunkt genannt werden. Und ich glaube, das ist auch der kontroverseste Punkt, über den man da reden kann, ob eben mit den Geldern immer so sinnvoll umgegangen ist. Aber das haben wir ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder gemacht.
Wir begleiten das im Prinzip seit diesem Film, der da als Auftakt einer neuen Ära genannt wird, sehr intensiv. Also ich glaube,
wahrscheinlich
machen wir mal einen
Punkt. Nächsten, ja, genau. Wahrscheinlich würde also ich die nächste Zeit noch begleiten.
Also ich möchte schon sagen, dass es. Ich habe jetzt länger nicht mehr über die Finanzsituation bei der Fortuna nachgedacht. Aber es beginnt schon, gerade auch mit Fortuna für alle und so gewissen Unsicherheiten, und wir wissen auch, dass die TV-Gelder weniger werden in Zukunft, schon nochmal eine Unruhe darüber. Also bei mir so ein bisschen zu beginnen, wo ich mir sage, wir wollen mal vermeiden, dass die Fortuna nicht in Situationen kommt, die sie schon mal hatte. Ja, also das ist natürlich jetzt das totale Worst-Case-Szenario, aber mit diesem...
Ja, aber diesem, ich denke, man kann auf jeden Fall einfach mal im Auge behalten, ja, wenn man so auf das ganz Nüchternste runterbricht, so die höchsten Kosten, die man halt bei der Fortuna hat, sind halt die im Personaletat. Da hat man vielleicht jetzt in der Vergangenheit und gerade in der jüngeren Vergangenheit oft nicht die besten Entscheidungen getroffen und ist da jetzt, glaube ich, erstmal von der Gehaltsstruktur vielleicht nicht perfekt für die nächste Zeit halt aufgestellt und hat einfach einfach diese paar Löcher im Kader und selbst in der zweiten Mannschaft hätte man ja eigentlich weiteren Investitionsbedarf. Und das jetzt halt alles vor dem Hintergrund, dass man jetzt halt in den letzten 2 bis 3 Jahren halt das gesamte Eigenkapital der Fortuna halt aufgeraucht hat. Das muss halt wirklich halt, ja, das muss halt nicht dramatisch sein, aber das ist auf jeden Fall jetzt keine besonders gute Ausgangsposition. Da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und ja, das macht es halt irgendwie alles nicht leichter. Und das heißt auf jeden Fall, dass eben ja die Situation deutlich angespannter ist. Wenn jetzt auch nicht kritisch, aber auf jeden Fall angespannter als halt noch vor 2, 3 Jahren eben. Aber ja. Deswegen ist natürlich auch Fortuna für alle halt so eine große Chance halt irgendwie, sich da so ein bisschen frei zu schwimmen und sich halt eben einen Wettbewerbsvorteil halt zu generieren. Und ja, ich glaube, infolgedessen kann man ja auf jeden Fall sagen, dass, glaube ich, die Männer des Vorstands gestern relativ zufrieden nach Hause gefahren sind, auch wenn die wahrscheinlich, genau wie wir alle, wahrscheinlich aber auch schon ziemlich feuchte Handflächen hatten in Teilen der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, so wie das natürlich jetzt gestern abgelaufen ist, hätte das zumindest jetzt rein vom Sportlichen erstmal nicht besser laufen können.
Weiß ich nicht. Man hätte auch 4-0 gewinnen können und dann hätte man jetzt ein besseres Torverhältnis. Also man sollte nicht vergessen, dass am Ende der Vorstand nicht nur guckt, wie die vielleicht möglicherweise Premierenzuschauer durch Fortuna für alles dieses Spiel aufgenommen haben, sondern auch sportlich immer das beste Ergebnis wollen. Und deshalb weiß ich nicht, ob die unbedingt diese Achterbahnfahrt gestern haben wollten. Also
ich glaube, das ist... Ich glaube,
mehr im Sinne des Narrativs der Geschichte, die da erzählt wurde, als vom klaren Ergebnis.
Ja, es ist halt, am Ende ist es halt eine Unterhaltungsindustrie und gerade in so einem Spiel, wo so viele Leute da drauf gucken und wahrscheinlich auch so viele potenzielle Sponsoren, ich glaube, wenn du da halt in der Lage bist, eine Geschichte zu erzählen, ist es in so einem Spiel halt besser, als wenn es einfach ein 3-0 ist. Aber ich glaube, so oder so, wir und auch die Verantwortlichen nehmen das ja sehr gerne beides.
Ja, aber wir können ja erstmal aufs Sportliche schauen und diese Fragen, wie man eine Geschichte erzählen kann, wie man es vermarkten kann, so eine Bewertung dieses Abends vor dem Hintergrund von Fortuna für alle, können wir dann ja im Anschluss an die Diskussion über die sportliche Entwicklung an diesem Abend noch gut stellen, damit wir die 1,5 Stunden auch in jedem Fall reißen.
Ja, ganz genau. Also die Saalwette, ich sehe meine Chancen steigen von Minute zu Minute.
Ja. Allein dieser Finanzdings war schon doppelt so lang, wie ich das in meinem Kopf. Aber ich habe ihn ja auch so lang gemacht. Ne? So ist es nicht. Aber wir können ja gleich mal damit anfangen. Wir waren ja alle beim Spiel und wir haben uns natürlich auch vorher schon getroffen, diskutiert. Das hat vielleicht auch Auswirkungen auf die Dynamik der heutigen Folge, die wir nicht immer so benennen können. Es gab aber auf jeden Fall einen Moment, wo einer von uns doch sehr eindeutig eine Meinung vertreten hat, was die Aufstellung angeht, vor allem was einen Wechsel angeht, nämlich dass Johannesson eben nicht startet, sondern Ao Tanaka. Lou, möchtest du deine Gedanken vor dem Spiel noch mit uns teilen?
Ja, sehr gerne. Also ich war entsetzt, muss ich sagen. Und hatte es aber irgendwie auch schon ein bisschen kommen sehen, ein bisschen vorausgesehen, weil es ist, vielleicht irgendwie so ein ähnliches Spiel war wie das gegen Hamburg. Und auch das, da hat sich ja Tune dann irgendwie in so einem wichtigen Spiel für Tanaka entschieden. Und irgendwie hatte ich das so ein bisschen im Urin, dass er das bei dem Spiel auch wieder macht, auch wenn ja in den letzten Wochen speziell von den Leistungen im Fortuna-Trikot her wenig dafür gesprochen hat. Aber Tune hat wahrscheinlich einfach die wenigen Trainingseindrücke vielleicht dann doch irgendwie zur Verfügung gehabt und speziell, aber weil Tanaka ja genau wie Johannesson ja eben auch die meiste Zeit wahrscheinlich gar nicht mittrainiert hat, weil beide auf Länderspielreise waren, vielleicht einfach darauf gesetzt, dass Tanaka mit mehr Rückenwind aus der Länderspielreise kommt. Hat da, glaube ich, eins der beiden Spiele von Japan gemacht oder waren es sogar 3. Hat er, glaube ich, einmal gar nicht gespielt, das andere Mal aber einen Doppelpack geschnürt und damit mal wieder irgendwie irgendwelche Türchen geschossen. Also der schießt ja viel, viel lieber Tore bei Japan und spielt da sowieso viel, viel besser häufig, als er das bei Fortuna zuletzt getan hat. natürlich jetzt mit dem mit der kleinen Zäsur bis gestern Abend verinnert. Aber ich war auf jeden Fall wirklich sehr überrascht und war auch enttäuscht, weil ich ehrlicherweise fand, dass Johanneshorn, auch wenn es bei ihm jetzt die letzten Wochen nicht allzu gut lief, aber das gilt ja für die meisten Fortuna-Spieler, das ist eigentlich der Spieler war, der für mich am meisten eigentlich den Unterschied machen kann, weil er einfach so viele Sachen abdeckt im zentralen Mittelfeld, die man in der zweiten Liga braucht. Und für mich war die Hereinnahme von Tanaka für Johanneshorn erstmal ein Qualitätsverlust. Und fand ich nicht gut, auch wenn ich ja auch nachgewiesenermaßen ein großer Freund von Ao Tanaka bin. Trotzdem fand ich das nicht gut und war aber natürlich trotzdem sehr, sehr neugierig zu sehen, wie sich das dann alles aufstellt. Es gab ja dann auch noch zwei andere Wechsel, die ich und die wahrscheinlich wir alle extrem begrüßt haben, nämlich einmal, dass halt Vermey für den zuletzt dann doch wieder sehr glücklosen Ginczek reinrotiert ist und das war, glaube ich, eine sehr wichtige Personalie, dass halt Zimbo zurück war.
Ja. Das Spiel.
Auf jeden Fall ein Kandidat, also wir haben jetzt schon einige Kandidaten für den Star des Abends gehört, das Wetten, das Segment hier nochmal wieder einzubringen. Das Spiel fing halt so ein bisschen so an, wie man das vielleicht erwarten konnte. Ne? Die Fortuna hat Ballkontrolle gehabt, hatte mehr Ballbesitz und versuchte den sehr dicht stehenden Riegel, die Reihen der Lauterer zu umspielen. Und das funktionierte in den ersten Minuten gar nicht mal so gut, muss man sagen. Aber vielleicht gebe ich dann das Wort mal auch an euch ab.
Ja, gut. Also ich meine, gerade wenn man am Ende dann die ganze halbe Stunde, die erste halbe Stunde sieht, hat man auch in den ersten Minuten, wo es noch 0-0 steht, schon gemerkt irgendwie, dass diese ganze Atmosphäre, dass Fortuna da auch erstmal reinfinden musste. Noch ein paar Unsauberheiten im Spiel, sodass dann tatsächlich die erste Torannäherung durch eine Standardsituation geschehen musste. Also ein Eckball, der von völliger Unbedrängnis von Jordi de Weijs leider nicht zu mehr genutzt wurde. Und ist ja auch einfach so, dass das wahrscheinlich ein bisschen dauert, bis man dann so ein Spiel in die richtige Richtung lenkt. Und bevor das klappen konnte, weil man war eigentlich total feldüberlegen, hatte 70% Ballbesitz, stand es halt dann plötzlich 0-1. Ja, und das ist eigentlich dann bezeichnend für die erste halbe Stunde, was dann danach passiert.
Aber ich würde auch eigentlich der Fortuna gar nicht so einen Vorwurf machen. Also ich fand es eigentlich okay, was man bis zum 0-1 gemacht hat, weil man ist halt in das Spiel reingegangen und hat sich wahrscheinlich vorher auch überlegt, okay, es gibt halt diese krasse Kulisse, lasst uns da auf jeden Fall nicht überpacen und gegen die beste Kontermannschaft der Liga in so einen Konter reinlaufen. Wir hatten jetzt schon einige Heimspiele diese Saison, wo wir ein bisschen überexcited waren und dann schnell einen kassiert haben. Das vermeiden wir heute. Wir achten auf die Konterabsicherung und spielen ruhig und überlegt nach vorne, machen aber halt irgendwie, machen halt einfach nichts Riskantes. Und das 0-1 fällt dann ja letztendlich auch nicht deswegen, weil man halt irgendwelche krassen Fehler systematisch irgendwie in der Mannschaft irgendwie hat, sondern einfach durch einen individuellen Fehler und weil man dann halt eben noch zusätzlich Pech mit diesem abgefälschten Schuss hat.
Ja, aber also du hast recht. Ich glaube, ich würde auch sagen, diese ersten Minuten, 10, 15 Minuten, 20 Minuten waren eben zäh. Es gab schon so ein paar Punkte, die ich nicht so überzeugend fand, und das hat ja auch Daniel Thune in der Pressekonferenz dann angedeutet, halt das Flügelspiel war halt wirklich einfach nicht existent und die Spieler, wenn sie mal auf dem Flügel waren, waren völlig auf sich allein gestellt immer. Das fand ich nicht gut, aber es ließ sich erklären eben durch das Lauterer Spiel. Ich möchte aber mal sagen, dass dieses 1-0 dann für Kaiserslautern nicht aus dem Nichts fällt. Denn klar, in diesem Fall war es halt ein völliger Blackout von Zollis, der einen Irrsinnspass spielt. Aber bereits in den Minuten vorher gab es einige unaufmerksame Fehler, die Fortuna gemacht hat. Und das waren keine Fehler, die unbedingt nur in ganz starken Drucksituationen des FCK passierten, sondern einfach Stoppfehler, ne, Pass wurde halt ein Stück zu schwach gespielt und so weiter und so fort. Also ich will nicht sagen, dass dieses Tor quasi so ein logischer nächster Schritt davon war, aber dass da irgendwie, dass es über individuelle Fehler passieren würde, und ich glaube, das ist ja auch, das Spiel von Kaiserslautern ist ja auch darauf ausgelegt, eben solche individuellen Fehler des Gegners auszunutzen, ist dann eben doch nicht überraschend, wenn man sich die Minuten vorher anschaut.
Ja, das, trotzdem würde ich sagen, es ist einfach schon extrem Pech, ne? Dass halt der Weiß den Ball da so an den Rücken bekommt. Ich würde, weiß ich nicht, also ich glaube, ich würde da der Mannschaft wirklich bis zu dem 1-0 halt keinen Vorwurf machen, und eigentlich ja auch finde ich, dass sie es halt bis zum 2-0 auch noch weiterhin gut machen. Also man hat ja dann eigentlich auch sofort nach dem 1-0 in der Minute danach diese Chance von Engelhardt, wo Vermeij wieder mal eine seiner starken Ablagen spielt mit der Hacke, und Engelhardt dann ja wirklich aus wenigen Metern echt eine richtig gute Gelegenheit hat. Aber ja, letztendlich wird er dann halt noch von Tomjak geblockt, aber den Ball kann man halt auch schon mal im Tor unterbringen. So, und ich sehe da jetzt eigentlich auch, bis dann halt das 2-0 fällt, eher die Fortuna, die dann halt eben noch weiter auf den Ausgleich drängt, ohne da jetzt irgendwie kopflos anzurennen, weil das ist ja auch nicht die Art und Weise, wie es dann weitergeht. Also das ist ja dann eigentlich erst, nachdem das 2-0 fällt, dass man da halt so komplett neben sich steht.
Ja, aber trotzdem ist es so, dass nach dem 1-0, dass im Gegensatz zu, solange es 0-0 stand, ein wildes Spiel wird, wo es hin und her geht und es Chancen auf beiden Seiten gibt. Da gibt es dann noch so eine Flanke bei Kaiserslautern, wo der Stürmer knapp verpasst, wo es auch vorher schon noch sehr brenzlig und 2-0 aufs 2-0 gehen kann. Ich muss sagen, irgendwie fand ich das dann doch auch ein bisschen zu sehr hin und her, weil im Gegensatz zu vor dem 0-1 hatte ich dann schon den Eindruck, dass man sich halt durch die Kulisse irgendwie dazu getrieben gefühlt hat, boah, wir müssen jetzt unbedingt ganz schnell den Ausgleich machen, sonst geht das heute hier schief, und nicht einfach ruhig weitergespielt hat und auf seine Stärken vertraut hat nach dem 0-1.
Ja, Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man eben die eigenen Stärken in den vorherigen 20 Minuten nicht so gespürt hat. Mhm. Sondern eher der Meinung war, es ist ein statisches Spiel und dann wird es eben wilder. Und ich würde aber auch Lu's Interpretation, dass dieses 0-1 und auch deine etwas auslöst und dann das 2-0 tatsächlich zu einem Bruch führt. Ja, also bei dem 1-0 hat die Fortuna quasi die Vorlage gegeben, beim 2-0 macht sie das Tor selber.
Gibt aber auch quasi eigentlich fast selber die Vorlage. Also da ist eigentlich,
ja, das stimmt auch wieder.
Zwar nicht direkt, aber dadurch, dass, glaube ich, Device und Emma sich irgendwie nicht vernünftig absprechen oder ja. Device denkt, Emma geht drauf.
Ja, ich weiß halt Emma nicht. Ich glaube irgendwie, Emma ist halt eigentlich so überspielt, ne? Emma ist halt eigentlich überspielt und Device steht dann halt vor der Aufgabe, entweder geht er halt aus der Position des linken Innenverteidigers halt raus auf den Flügel, auf Tachi, der, glaube ich, flankt, womit er halt das Zentrum entblößt, was reißt, wahrscheinlich trotzdem die richtige Entscheidung gewesen wäre, sagt sich jetzt natürlich im Nachhinein leicht, aber das sah zumindest auch irgendwie von oben aus dem Armlehnen-Sessel auf der Tribüne ungefähr vom Stehplatz, wo wir waren, sah es halt erstmal so aus, aber man kann man jetzt natürlich schwer bewerten, ob man da wirklich das Zentrum hätte entblößen sollen. Auf jeden Fall entscheidet er sich dagegen, verteidigt dann aber auch eben, dadurch, dass er da so ein bisschen im luftleeren Raum ist, dann irgendwie weder die Gegenspieler im Zentrum, noch kriegt er die Flanke verhindert, womit die Flanke dann irgendwie reinfliegt. Kastenmeier ist halt noch so minimal dran, dass er halt Siebert irritiert, der ihn halt irgendwie ans Knie bekommt, und es sieht einfach wunderbar slapstickmäßig aus. Also einfach ein kompletten gebrauchter Tag bis dahin.
Oh. Ja, und in diesem Moment, ich hatte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr persönlich, aber ich hatte einen sehr großen Harndrang und ich musste, da habe ich gedacht, okay, ich stehe auf und gehe jetzt. Und dann habe ich natürlich im Urinal plötzlich einen gedämpften Jubel gehört und es war relativ schnell klar, dass das jetzt nicht so laut war, dass das von der Heimkulisse kommt, sondern dann war irgendwie der Verdacht sehr nah, dass es halt als Jahr 03 gefallen sei. Und auch hier muss man sagen, ist die Fortuna in Vorlagen dabei. Jamil Siebert, den ich eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt für den Star der ersten 32 Minuten bei der Fortuna ausgemacht hatte. Ich fand ihn nämlich ziemlich beeindruckend. Bis dahin macht ausgerechnet den Fehler und lädt Tachi ein, der dann er lädt ihn nicht ein, sondern er schießt ihn an und dann Ritter kriegt den Ball ausgerechnet, der dann halt im Zweitversuch das Ding reinmacht.
Ein Doppelpass mit der Kastenmauer spielt.
Kastenmauer.
Ja. Also auch da wieder, ich glaube, De Weijs kann das Tor wahrscheinlich nicht wirklich verhindern, aber zumindest, glaube ich, kann er es Ritter deutlich schwerer machen, wenn er da am Anfang schneller auch auf Ritter zurückt, weil letztendlich entscheidet er sich da fast für so eine Eishockey-Taktik. Also im Eishockey macht man das oft so in so einer Situation, wenn jemand so halb alleine auf den Torhüter halt draufläuft, dass man halt sagt, okay, der Torwart nimmt quasi die eine Ecke, ich nehme die andere Ecke als Verteidiger im Verteidigen, wenn klar ist, dass der Schuss sowieso kommt, damit man dem Torwart halt nicht die Sicht nimmt. Weil wenn man dann als Verteidiger dem Torwart die Sicht nimmt, ist es für die Eishockeyspieler super leicht, glaube ich, dann einfach in die Ecken zu schießen. Und ein bisschen so sieht es auch aus, was De Weijs da macht, dass er halt sagt, okay, ich verteidige halt die vom Torwart gesehene linke Ecke und Kastenmeier kümmert sich um die rechte Ecke. Und ich weiß nicht, ob er da, wenn er da halt schneller und entschlossener den Winkel verkürzt, kann es natürlich auch sein, dass der Kastenmeier da eishockeymäßig die Sicht nimmt. Aber vielleicht kriegt er einfach den Schuss auch noch geblockt.
Zweiten meinst du? Weil ich meine, das ist ja natürlich dann auch wieder ein bisschen Flipperei. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass das ja. Ja, den ersten hält Kastenmeier, ja. Ist dann halt einfach nur unglücklich, dass der genau dahin fällt, wo eine Rasenallergie rumrennt.
Also es waren tatsächlich drei maximal unglückliche Gegentore, wo man sich dann auch auf der Tribüne an den Kopf gefasst hat und gedacht hat, das kann doch einfach nicht wahr sein. Also das 0-1, um es mal so zu sagen, hat halt tatsächlich auch eine Torwahrscheinlichkeit von 6% so. Und also, das war schon der Wahnsinn. Und dann steht es 0-3 nach einer halben Stunde und es fliegt, während sich Kaiserslautern freudetrunkend in den Armen liegt ein Becher, nein, Quatsch, eine Flasche von der Tribüne. Und ich habe das überhaupt erst im Nachhinein mitbekommen, weil ich in dem Moment viel zu sehr damit beschäftigt war, auf der Tribüne mich selber zu sortieren und wie gehe ich jetzt mit diesem 0-3 um. Aber da gab es dann schon die großen Debatten an der Seitenlinie und man hat uns dann auf der Tribüne einfach nur gesagt, dass da gerade wohl eine Flasche geflogen war. Im Fernsehen sind die Bilder auch nur so zu erahnen, was mit der Flasche ist. Ja, und
hat das irgendwer von euch gesehen?
Ja. Also, nein, nichts davon habe ich gesehen.
Ja, also es steht dann kurz im Raum, ob das Spiel fortgesetzt wird. Und ja, am Ende einigt man sich dann darauf, dass es weitergeht. Und ich glaube auch, die Verantwortlichen von Kaiserslautern, so wie ich es jetzt gelesen habe, stimmen dann, nachdem sie herausgefunden haben, dass Ragnar Ache wohl auf ist, dass es weitergeht.
Ja, das ist, glaube ich, das ist halt auch sehr wichtig. Also wie die Rheinische Post ja meldet, hat der Schiedsrichter des Abends, Benjamin Brandt, habe ich den Namen gerade richtig, genau eben die medizinische Abteilung vom FCK als auch den Spieler selber gefragt, ob es denn weitergehen könne. Und sie haben das beide bejaht. Und das ist wohl so auch in den Spielberichtsbogen eingeflossen, was eben bei einem immer noch möglichen Einspruch des FCK gegen diese Spielwertung aufgrund des Eingreifens der gegnerischen Fans eben auch bewertet werden würde und im Sinne einer, vermutlich im Sinne der Fortuna ausgelegt werden würde, weil eben Lautern selber während des Spiels gesagt hat, dass sie eben keine Benachteiligung sehen. Das lässt sich natürlich in dem Moment aus mehreren Gründen leicht sagen, aus Kaiserslauterner Sicht. Erstens, sie führen 3-0 und denken vielleicht nicht unbedingt darüber nach, dass das nochmal nach hinten losgehen kann. Ich glaube, das ist ein Faktor. Und ehrlicherweise muss man auch so sagen, dass Spieler wie medizinisches Staff auch häufig darauf gepolt ist, zu sagen, es geht hier weiter, als eher zu sagen, nee, wir können hier nicht weiterspielen. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Faktor, der hier mit reingerechnet werden kann. Weil es wird ja jetzt diskutiert und gerade laut, auf lauterer Seite sehr heftig, ob man hier nicht Einspruch erheben könne. Ich weiß, dass es zum Beispiel in Frankreich mehrere Fälle jetzt gab, wo, ich glaube, da ist nicht mal eine Flasche geflogen oder ein Becher, wo es eben dann tatsächlich zu Spielabbrüchen kam und auch zu einer Wertung des Spiels im Sinne der anderen Mannschaft. Also wo eben genau das passiert ist. Der Schiedsrichter bricht das Spiel ab. Da gibt es, glaube ich, auch eine eigene Regelung des französischen Verbandes, wenn ich das in meinem Halbwissen richtig habe, weil es eben sehr überhand genommen hat, dass Dinge aufs Spielfeld geflogen sind. Dass Schiedsrichter eine klare Anweisung haben und dann geht das halt vor Sportgericht und dann würde das quasi im Sinne des FCK entschieden. Aber erstens hat der Schiedsrichter das Spiel nicht abgebrochen und zweitens hat er eben auch während des Spiels Kaiserslautern gesagt, dass man weiterspielen könne. Und Dirk Schuster hat das ja auch als Trainer nach dem Spiel auch noch sehr deutlich gemacht, dass er nicht diesen Flaschenwurf für die Niederlage seiner Mannschaft verantwortlich machen möchte. Nichtsdestotrotz kann man argumentieren, dass es einen Bruch gab in diesem Spiel durch diese Unterbrechung. Aber vielleicht wollt ihr erstmal was zur Diskussion um Spiel, um den grünen Tisch sagen.
Ja, also zum einen können wir einfach festhalten, dass Lautern morgen am Montag entscheiden wird, ob man einen Protest einlegen wird. Da läuft nämlich, glaube ich, auch die Frist ab, weil man, glaube ich, 48 Stunden Zeit hat. Ich glaube, ich würde auch mit dir mitgehen, dass ein Einspruch wahrscheinlich nicht allzu große Erfolgschancen hat, aber sicher sein kann man sich da halt natürlich nicht. Und ja, mir drängt sich halt vor allen Dingen natürlich die eine Frage auf, die man dann halt schon stellen muss. Passiert dieser Flaschenwurf auch in einem Spiel, das kein Fortuna für alle Spiel ist?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Ich meine, find ich auch nicht sonderlich hilfreich.
Letztendlich war das Relegationsspiel damals auch kein Fortuna für alle Spiel.
Ja, also, aber da haben ja die anderen was aufs Spielfeld geworfen.
Ich finde es eher interessant, dass es eine Flasche war. Also das ist ja auch nochmal so ein Faktor, wie kriegt der die Flasche da rein, der Mensch, der das geworfen hat. Ja.
Eine Plastikflasche.
Ja, trotzdem.
Ja.
Keine Ahnung.
Also erstmal kann man festhalten, dass es total zum Kotzen ist, dass man keine Gegenstände auf dieses Feld werfen sollte und dass die Person dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden sollte und so weiter. Und was ich halt jetzt diesen Nachgang so, und da kriege ich halt schon wieder so ein bisschen Halbangst-Vibes, habe ich vorhin schon mal gesagt, dass jetzt im Nachgang geschrieben wird, dass quasi diese Kopfverletzung, die anscheinend im Spiel selber irgendwie nicht weiter ins Gewicht fiel, diese Kopfverletzung, die Ache von der Flasche davongetragen hatte, dass das quasi den Zusammenhang hergestellt wird mit der Verletzung, die er sich später zuzieht, als er vom Kopfballduell blöd aufkommt und sich den Knöchel umdreht. So. Und da kommen wir irgendwie argumentativ schon wieder in so sehr schwierige Richtungen und ich würde mir halt einfach wünschen, dass sowas nicht passiert. Also, dass man sagt, das war, also natürlich, man kann in dem Moment drüber diskutieren, brechen wir das Spiel ab, brechen wir das Spiel nicht ab. Wie wir gerade schon gesagt haben, hat der Schiedsrichter da wahrscheinlich sehr korrekt gehandelt. Und weil Lautern dann aber jetzt noch vier Dinger kassiert hat, jetzt zu sagen, naja, der Ache, der ist ja nur gestolpert, weil er vorher ja diese Flasche abbekommen hat und außerdem hat ja dieser Flaschenwurf dann quasi zu dem Bruch und erst zu der Niederlage führen können, finde ich dann so ein bisschen so dann zu sagen, naja gut, im Nachhinein, wenn wir gewusst hätten, dass Daniel Thune dann in diesen Minuten, wo Ache auf dem Boden liegt, kurz mit der Mannschaft spricht und die Mannschaft dann anders auftritt, dann hätten wir natürlich direkt gesagt, wir müssen hier abbrechen, aber es sah halt nicht so aus. Ich finde, du musst in dem Moment eine Entscheidung treffen und ja. Also ich hoffe, dass es nicht passiert. Es gibt sicherlich eine fette Strafe, was sicherlich korrekt ist. Wahrscheinlich auch für die Leuchtraketen, die abgeschossen wurden, was ich auch nicht geil finde.
Darauf kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu sprechen. Ja.
Ja, okay. Aber also, halten wir fest, es gab diesen Flaschenwurf. Bis morgen können die Lauterner sich entscheiden, ob sie Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegen. Was dann damit passiert, werden wir dann möglicherweise in den nächsten Tagen verfolgen müssen.
Ja,
also soll es das jetzt auch sein.
Okay, ich würde noch was dazu sagen können gegen Moritz, was er gesagt hat. Also ich glaube, die Art der Verletzung, die da möglicherweise eine Kopfverletzung ist, ist natürlich einfach, dafür ist dieses Szenario, das der Schiedsrichter macht, einfach nicht gut, weil man diese Verletzung eventuell nicht sofort sieht, sondern erst im weiteren Verlauf des Spiels. Und das natürlich klar ist, wenn ein Spieler durch die Auswirkung eines Fans halt an seiner Leistungsfähigkeit gehindert wird, das ist ein valides Argument, ein Spiel abzubrechen oder halt die sportliche Entscheidung, das Sportsgericht eine andere Entscheidung zu treffen. Aber das ist halt müßig, darüber zu diskutieren, Tim hat recht. Lasst uns weitergehen. Man könnte jetzt auch sagen, Daniel Thune sagt das ja, dass er diese Gelegenheit, diese Unterbrechung auch genutzt hat, um nochmal auf das Spiel einzuwirken. Ja, und auch seine Mannschaft nochmal zusammengenommen hat, wie das ja zum Beispiel auch bei Trinkpausen, bei besonders heißen Spielen der Fall ist, wo das eben sinnvoll sein kann, dass es zu In-Game-Coaching kommt.
Aber auf der anderen Seite muss man doch sagen, dieselbe Chance hatte der erste FC Kaiserslautern ja auch.
Nee, in der Situation glaube ich nämlich nicht 1:1, weil es da erstmal darum ging, erstens, warum sollten sie irgendwas ändern? Und zweitens, ich glaube, es geht mir nicht darum, das jetzt aufeinander zu wiegen oder zu sagen, das sollte man jetzt bei der Entscheidung, sondern es geht mir nur darum, zu festzuhalten, wenn wir über einen Bruch sprechen oder eine Veränderung, die halt nach diesem 3:0 einsetzt, dann ist das eventuell ein wichtiger Faktor. Von diesem ganzen Einspruch will ich das jetzt erstmal komplett losgelöst sehen, sondern es sorgt dafür, dass die Fortuna nochmal kurz mal durchatmen kann und vielleicht tatsächlich so ein bisschen sich so ein bisschen beruhigt. Und im Nachhinein fällt dann ja auch das ja, wichtige 1:3 von Tanaka. Und man muss auch sagen, dass die Fortuna nicht einbricht oder so, sondern auch nach diesem 3:0 kommt sie zu Chancen, die ja eben auch zu einem Tor führen. Es gibt immer noch so Gelegenheiten, die im gegnerischen 16er stattfinden, wo eben dann eben kein Tor daraus wird, aber es hätte ja durchaus auch 2:3 zur Halbzeit stehen können.
Ja.
Hätte ich jetzt nicht komplett absurd gefunden.
Also ja. Bevor wir jetzt vielleicht auf das 1:3 kommen, möchte ich nochmal irgendwie so ein bisschen widersprechen. Das ist halt so, nach dem Spiel lässt es sich so unglaublich gut aufmachen, dieses Narrativ. Oh ja, da gab es diese Unterbrechung, da gab es dann die Möglichkeit eines In-Game-Coachings und das war der entscheidende Moment. Ich würde das gar nicht so hochhängen wollen. Also ich glaube tatsächlich, ohne diese Unterbrechung wäre es vielleicht genauso gelaufen. So.
Also ja, Daniel Thune hat sich ja auch explizit auf diese Situationen bezogen. Ja.
Und ich finde auch, dass es. Ja, und ich finde, es gibt auch, also das kann man ja auch durch, das ist halt vielleicht auch die Inszenierung des Trainers, ja, dass er halt einwirkt. Mhm. Aber das würde ich gar nicht so sagen. Aber wir haben ja eben gesagt, dass nach diesem 2:0 es halt vogelwild ist erstmal. Ja, dass die Fortuna dann halt das 3:0 direkt bekommt, dass da irgendwas in der Mannschaft halt arbeitet. Und dass dann aber die Fortuna halt tatsächlich nicht einbricht in den nächsten Viertelstunde, die noch gespielt wird, sondern tatsächlich halt aufs 3:1 und dann aufs 3:2 drückt. Das spricht da für mich, dass, ob das jetzt dieses In-Game-Coaching ist, ob das halt die Unterbrechung nach dem Flaschenwurf ist oder ob das irgendwas anderes ist, spricht schon dafür, dass nach diesem 3:0 erstmal die Fortuna es schafft, ja, aus welchen Gründen auch immer, sich zu resetten und halt zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einfach weiter und drücken und wir versuchen irgendwie diesen Tag so gut wie es geht für uns noch weiter zu gestalten. Und das finde ich, auch wenn das Spiel jetzt nicht gewonnen worden wäre, tatsächlich nur im Hinblick auf diese erste Halbzeit bemerkenswert.
Und ja, sehr gut. Vor allem eben aufgrund halt auch der Fallhöhe, ne, die man halt in diesem Augenblick hat. Also dass die Mannschaft sich halt, dass die halt diese Agonie, die ja dann in dem Augenblick auch von den Rängen kam, also ich habe die auf jeden Fall sehr deutlich gespürt, dass man die halt nicht aufnimmt, so, sondern ja, dass man dann halt eben nicht an so einem Tag, wo halt wirklich ja auf jeden Fall große Teile der Fußballwelt oder zumindest der deutschen Fußballwelt halt eben auf diese Bühne schauen, dass man halt da dann wirklich nochmal die Ärmel hochkrempelt und so zurückkommt, so, das ist halt wirklich auch ein Qualitätsmerkmal und zeigt eben auch, dass da halt wirklich viel in dieser Mannschaft halt steckt. So, das finde ich wirklich bewundernswert, das muss man wirklich herausheben, genau wie du sagst, Jan, auch wenn man dieses Spiel halt am Ende nicht gewinnt oder also nicht gewonnen hätte, die Art und Weise, wie man dann halt ab da das Spiel weiterspielt, ist wirklich bemerkenswert.
Ja, das ungenommen, das steckt dieses Jahr halt aber auch einfach in der Mannschaft. Die haben sich schon von so vielen Rückständen, okay, klar, 0-3 ist was anderes, aber diesen Charakter in ein bisschen kleineren Maßstab hat die Mannschaft in dieser Saison schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. Und genau, es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob auch reingerufene Worte von der Seitenlinie das bewirkt hätten oder diese Unterbrechung. Genau.
Genau, da hast du recht.
Ja. Es kommt dann glücklicherweise auch noch zu dem 1-3 vor der Pause, weil das eine ist, dass man sich gegen diesen Spielverlauf stemmt. Das andere ist, dass man zumindest auch ergebnistechnisch vor der Pause schon ein bisschen was korrigieren kann, was mit Sicherheit für den gesamten Verlauf des Abends wichtig ist. Schon in der 36. Spielminute fällt der Anschlusstreffer, nachdem zwei Schüsse geblockt werden von Fortuna, gibt es dann den Abschluss von Ao Tanaka, der auch mit sehr viel Glück dann ins Tor reinfliegt. Aber nachdem man an dem Tag ja schon gewaltiges Pech hatte, ist das nun mal so, wie sich manche Sachen über ein Spiel ausgleichen.
Er ist schon auch sehr hart und platziert geschossen, nur liegt da halt noch der Torwart im Weg.
Ja, also ich würde sagen, platziert war der nicht geschossen, der war hart geschossen.
Ja, genau.
Wenn er platziert geschossen wäre, wäre er in die andere Ecke gegangen.
Ja.
Trotzdem würde ich da jetzt, glaube ich, den Faktor Glück würde ich, glaube ich, vielleicht eher noch einen Moment später bei einem anderen Tor nochmal irgendwie in die Waagschale werfen. Da ist natürlich jetzt irgendwie kein optimaler Abschluss, aber er ist halt eben aus kurzer Distanz und hart genug. Und wenn du halt aus so kurzer Distanz irgendwie zu einem Abschluss kommst, ist das ja auch erstmal nicht unbedingt Glück, würde ich sagen, sondern schon irgendwie auch in dem Moment auch nicht so sehr erspielt, wie halt einfach erzwungen. So, ne? Das kann man irgendwie so ein bisschen unter dieses Motto kann man das Tor ja irgendwie legen, weil der einfach zwei, dreimal irgendwie einfach aus allen Lagen halt irgendwie abgefeuert wird und dann steht am Ende halt mal Ao Tanaka goldrichtig und kriegt den Ball da halt irgendwie über die Linie. Auch wenn ja dann das Tor zum 4-3 durchaus so aussieht, als ob er wirklich sehr, sehr gut darin wäre, irgendwelche Weitschusstore zu erzielen oder besonders schussstark wäre und das auch Dirk Schuster auf der Pressekonferenz nochmal besonders herausgehoben hat, was mir ein kleines Schmunzeln entlockt hat, kann man ja schon auch sagen, dass das halt ja oft eher nicht seine stärkste Seite ist. Und auch wenn man sich anschaut, was der für Tore für Japan in der Nationalmannschaft erzielt, sind das jetzt auch nicht immer unbedingt Tore, wo man sagt, so, boah, das ist halt wirklich exzellente Schussstärke mit Präzision und Härte, sondern da steht er halt einfach dann oft an einem Punkt, wo er halt dann auch mit einem nicht optimalen Abschluss halt einen Torwart irgendwie überwunden bekommt. Und so ist es halt in diesem Moment eben auch. Und und damit schafft man es halt dann, dass das Stadion halt auf jeden Fall auch wieder ein Stück weit anzuzünden. Also die Agonie war danach auf jeden Fall weg, auch wenn ich als Berufspessimist natürlich, glaube ich, in dem Moment immer noch keinen Pfifferling darauf gegeben hätte, dass Fortuna das nochmal aufholt. Aber auf jeden Fall hat man damit halt erstmal wieder die Oberhand in dem Spiel und lässt dann eben auch bis zur Halbzeit nichts mehr zu, sondern ist halt eher auch die aktivere Mannschaft.
Ja, nicht nur eher die aktivere Mannschaft. Also man erspielt sich ja da schon noch einige sehr aussichtsreiche Abschlusssituationen, wo man halt sagt, man kann auch mit 2-3 schon in die Pause gehen. Und ich meine, das ist tatsächlich dass das 1-3 5 Minuten direkt nach dem 0-3 fällt, ist, glaube ich, schon wichtig, weil man dann halt 10 Minuten oder sogar eher 15 Minuten mit der langen Nachspielzeit hat, um noch ein paar Chancen sich zu erspielen und zu merken, ey, ja, es ist nicht nur ein 1-3 gefallen, sondern wir hatten auch noch riesige Chancen, das 2-3 zu machen und hier geht noch was. Wir können uns Chancen erspielen. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr ideale letzte Viertelstunde dann gewesen, nachdem die erste halbe Stunde wirklich katastrophal war.
Das finde ich auch interessant, weil wir sind natürlich, wir reden häufig immer über die Fortuna. Eigentlich, da, wenn man im Stadion ist, ich mache mir weniger Notizen. Ich finde es eigentlich interessant, dass Kaiserslautern es nicht mehr hinbekommt. Diese Stabilität, die sie in den ersten 20 Minuten ausgezeichnet hat, nach dieser Führung, dieser quasi ja auch schon sicheren Führung, halt weiter aufs Parkett zu bringen. Ne? Also man muss sicherlich auch sagen, dass die Fortuna es sehr stark macht und eben die Lauterer auch zu Fehlern zwingt und Druck auf Lautern ausübt, aber die Lauterer schaffen es nicht mehr, eben diese Stabilität herzustellen, die sie eigentlich ja in der ersten Teil des ersten Halbzeit so ausgezeichnet hat. Nun gut, dann kommt es zur Halbzeit. Boyd muss dann kommen für Ache, der wegen einer weiteren Verletzung ausgewechselt werden muss. Auf Lauterer Seite sicherlich kein unwichtiger Wechsel. Lou hatte es schon erwähnt. Und ja, der Wechsel, der im Raum stand, so ein bisschen offensichtlicher Wechsel vielleicht auch, Johannesson kommt. Aber eigentlich ist das vielleicht nicht der offensichtliche Teil, sondern dass Zollis geht, war nach der Leistung der ersten Halbzeit ja, schon angebracht. Ich glaube, wenn man an dem Tag im Wörterbuch nach gebrauchter Tag geguckt hätte, hätte man ein Foto von eben Zollis dort gesehen. Die Vorlage zum 1:0 der Lautrer war quasi der Höhepunkt, aber ihm ist nichts gelungen, um das mal vorsichtig zu sagen. Und Johannesson kommt dann rein, dann gibt es eine leichte Umstellung der Fortuna. Und das sollte auch Erfolg zeigen in der nächsten Halbzeit.
Ja, war auf jeden Fall spannend, was man da für einen Wechsel dann vornimmt, weil sich dann ja auch ebenso, wie er das eigentlich schon immer gemacht hat, wenn er halt eher für die linke Seite gebracht wurde, sich Johannesson dann ja schon auch immer stark eher ins Zentrum orientiert, ne, und dann eher auf so einer linken Halbposition halt spielt, so ein bisschen asymmetrisch im System und die Fortuna eigentlich den gesamten linken Flügel, die gesamte linke Außenlinie eigentlich komplett Emma Ioa überlassen hat. Und ja, und die Lauterer, die sich halt einfach nicht mehr wirklich haben befreien können, das eben dann auch wirklich nur noch aufgenommen haben, das einfach nur noch versucht haben zu verteidigen und diese Räume dann auch irgendwie gar nicht noch versucht haben zu bespielen. Was dann eben bedeutet hat, dass halt die Räume im Zentrum sehr, sehr eng wurden und die Fortuna hat es dann halt eben einfach geschafft und das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wahrscheinlich der wichtigste Punkt dieser ganzen Halbzeit, dass man es halt eben dann mit dieser enormen hohen Ballqualität, die man im Zentrum in den engen Räumen gehabt hat, mit Tanaka, mit Johannesson, mit Appelkamp und dann eben auch noch teilweise mit Engelhardt, dass man es halt geschafft hat, sich da immer wieder durchzuspielen und immer wieder in diesen Räumen halt durchzukommen mit kurzen Ablagen, mit Pässen, die halt wirklich genau in den Fuß gespielt wurden und indem man halt auch immer mal wieder so ein, ja, halt nicht so richtige Dribblings, wo man einfach 1:1 am Mann vorbeigeht, versucht hat, aber halt so diese Halbdribblings, die dann am Ende in keiner Statistik als Dribbling auftauchen, aber dass man halt irgendwie so leicht aufdreht, halb am Mann vorbei ist und dann halt dadurch den offenen Passweg wieder hat. Und das hat einfach immer und immer wieder funktioniert.
Eigentlich wäre jetzt die Besprechung des 3-3s der perfekte Anschluss für deine Ausführung, weil da sieht man es auf eine Art und Weise wie, meine Güte, war das ein schönes Tor, aber wir müssen der Chronologie der Ereignisse Rechnung tragen. Es gab dann halt den von Lou schon angedeuteten Glücksfaktor im Schuss von Zimbo, wo ich glaube, Lou, du hast es nach dem Spiel gesagt, du auf jeden Fall auch gerufen hast, schieß nicht. Und ich es mir aber gedacht hatte in dem Moment, dass es überhaupt keinen Sinn macht, in diesem abzuziehen. Und wenig später landete der Ball abgefälscht im Lauterer Tor.
Ja, da musste ich mir auch noch Kritik anhören von dem Stehplatznachbarn unter mir. Aber ja, ich glaube, da habe ich dann auch darauf verwiesen. Ich rufe das jetzt auch nicht jedes Spiel natürlich, aber ich rufe das immer schon mal. Aber ich habe mich auf jeden Fall auch gerne wieder daran erinnert, dass ich das in der Bundesliga-Saison, ich glaube 18/19, als Fortuna die Klasse gehalten hat unter Funkel in der Bundesliga, das gerufen habe als Jean Zimmer, der den haben wir ja gestern auch noch mal kurz begutachten dürfen. Jean Zimmer gegen Borussia Dortmund, sich aus ungefähr der gleichen Position, 25 Meter vor dem Tor, denkt, ich ziehe einfach mal ab. Ich habe ja einen guten Fuß.
Kennt man,
Der Ball halt ohne abgefälscht zu sein, ungefähr an derselben Stelle dann einschlägt. Zimbo hat da natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Glück, dass der Ball da abgefälscht wird. Aber ich glaube, speziell nach dem, wie es halt auch gerade in der ersten Halbzeit bisher gelaufen ist, kann man da sagen, ja, okay, also das Glück, das nehmen wir mit und das haben wir uns hier halt auch wirklich verdient. Ich meine, auch, ich glaube, zwei Minuten vorher kann ja Emma eigentlich auch schon auf 2:3 stellen, als er da auch eine richtig gute Bewegung macht, den Verteidiger an der linken Strafraumkante auswackelt und dann nochmal aufs lange Eck zielt und nur die Latte trifft. Ich glaube, dass man dann halt irgendwie da auf 2:3 stellt mit so einem abgefälschten Schuss. Das ist natürlich in der Aktion selber glücklich, aber eben auch insgesamt aufs Spiel gerechnet absolut verdient.
Auf die Szene von Emma möchte ich nochmal kurz eingehen, weil ich da sofort an Jan denken musste, der nach dem Distanzschusstor von Emma uns das quasi schon prophezeit hat, dass wir jetzt häufiger solche Schüsse aus der zweiten Reihe oder in dem Fall war es ja innerhalb des Strafraums von Emma sehen werden und da das ein oder andere Tor vielleicht flöten geht, war natürlich genau in Ordnung, da in dem Moment zu schießen, obwohl man auch in die Mitte zu Shinta Appelkamp hätte weiterleiten können. Naja, sei es drum, kurz danach fällt ja der Anschlusstreffer zum 2:3, der natürlich von Zimbo genauso gewollt wurde.
In Zimbo sich ja auch sehr verdient hatte. Also,
ja, der hat ein großartiges Spiel gemacht.
Ja. Also auch da würde ich sagen, also ich würde auch trotz des Fehlers zum 0:3 Jamie Siebert eigentlich zumindest nominieren in diese Runde für den Star des Tages. Und ich glaube, auch Zimbo können wir doch eigentlich, finde ich, nach dieser Leistung auf jeden Fall festhalten, dass das ein ganz, ganz großer Contender eigentlich ist, wenn wir das später noch verleihen wollen.
Ja, und zwar nicht nur wegen dieses Schusses, der dann abgefälscht wird, sondern vor allem, was dann halt 7 Minuten später passiert, dieser Pass auf Klaus. Also, was davor passiert, die Kombination zwischen Klaus, Appelkamp, Tanaka, das ist schon ganz herausragend. Aber wie Zimmermann diesen Ball in den genau perfekt, in diesen freien, in diesen ganz engen Korridor freien Raum, den es da in dem 16er gab, perfekt reinspielt und Klaus ihn dann natürlich auch sehr gut an den Innenpfosten setzt, um zum Tor zu machen. Aber dieser Pass, unglaublich.
Der beste Pass des Spiels gewesen.
Saison.
Und also es ist auf jeden Fall nicht komplett unrealistisch, davon auszugehen, dass wir ein schöneres Tor diese Saison nicht mehr sehen werden. Also wenn man jetzt speziell darauf schaut, wie halt die Mannschaft so ein Tor rausspielt. Also das war wirklich unfassbar und
Ich möchte aber auch sagen, der eine Teil ist der Pass, der andere Teil ist halt der Laufweg von Felix Klaus, wie er da durchzieht. Also das ist ganz großartig. Dann ist tatsächlich dadurch auch Pari in dem Spiel. Und also in dem Moment, ganz im Ernst, erstens war ich erschrocken, dass es noch so früh im Spiel war und es schon Pari steht. Und zweitens war ich mir sicher, dass sie das Spiel auf jeden Fall komplett umschmeißen werden und drehen werden.
Warst du wirklich?
Ja.
Okay. Also bei mir war es auf jeden Fall eher nicht, weil ich glaube, auch allein Statistiken sagen ja häufig, dass dann halt in dem Augenblick, wo dann halt so eine Aufholjagd geschafft hat, geschafft wird, ist halt die Möglichkeit hoch, dass es dann ab da wieder in eine andere Richtung gehen kann. Also ein bisschen so wie Statistiken ja auch sagen, dass halt, glaube ich, häufig nach einem Tor in einem Spiel die nächsten 2 Minuten die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ein weiteres Tor fällt für eine der beiden Mannschaften. Einfach weil das vielleicht mit dieser Mannschaftsemotion jeweils auf beiden Seiten irgendwie so viel macht, dass dann halt danach, es ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher. Und ich glaube, genauso ist es halt bei solchen Spielen, wenn es halt so ganz krasse Momenti gibt, wo es dann quasi in die eine Richtung läuft, in die andere Richtung läuft, ist dann, glaube ich, in dem Augenblick, wo es dann halt wieder pari steht. Also ich hätte mir da sehr, sehr gut vorstellen können, dass man dann halt irgendwie erstmal in dem Augenblick sagt, so, oh, jetzt sind da, es ist ja immer noch irgendwie ja, über eine halbe Stunde zu spielen. Jetzt atmen wir erstmal tief durch, ne? Also so gar nicht, dass man das vielleicht so bewusst macht, sondern unbewusst. Und dann gucken wir mal, was danach jetzt so geht, aber gucken jetzt mal, was Lautern macht. Aber genau das macht Fortuna ja eben nicht, sondern macht genau das, Tim, was du erwartet hast, und zieht halt einfach weiter komplett durch.
Ja, weil da war auch das erste Mal, sag ich mal, nach dem 3:3 ganz kurz, auch wenn wir darüber später dann nochmal kurz sprechen müssen, ganz kurz war der Faktor Stadion und Atmosphäre da, weshalb ich mir ziemlich sicher war, die werden jetzt einfach so weitermachen, weil das ja tatsächlich in der Viertelstunde nach der Pause ein Spiel auf ein Tor war. Und also es war einfach so eine Art Rausch, in die sie sich auch gerade dadurch, wie das 3:3 erzielt wurde, in dem Moment reingespielt hatten. Deshalb war ich mir auch relativ sicher, die werden jetzt keinen Gang zurückschalten. Die werden zumindest noch 5 bis 10 Minuten probieren, das Spiel jetzt komplett umzureißen. Und das passiert ja dann auch durch den Distanzschuss von Ao Tanaka, den jetzt Dirk Schuster sich zu Hause noch 25 Mal angucken wird, der aber tatsächlich auch ein schöner Strahl war.
Ja, aber auch da wieder funktioniert halt was, was halt ein, zwei Mal in dem Spiel halt ganz gut funktioniert hat, nämlich, dass man Vermey flach in dieser Wandspielerposition angespielt bekommt. Er macht halt sofort die Ablage. Sonst ist, Vermey, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, nicht allzu viel gelungen in dem Spiel. Sah schon auch einige Male echt ein bisschen unglücklich aus, hat da auch den einen oder anderen Ball etwas leichter verloren, aber das hat ja zumindest zwei, drei Mal geklappt und dann auch sofort für gefährliche Chancen gesorgt. Und ja, da halt eben auch.
Ja, das fand ich, was du zu Vermey gesagt hast, würde ich auch sagen. Da sieht man eben, was er halt sehr gut kann. Das wurde uns ja quasi vor der Saison auch schon mal angedeutet, dass man ihn im 16er oder um den 16er nah für sowas nutzen kann. Ja, 4-3.
Spiegel und kein Stürmertor?
Kein Stürmertor. Ao Tanaka, wie Louis vorausgesehen hatte vor dem Spiel, mit der zweiten Bude. Ich weiß jetzt nicht, wir wollten ja eigentlich über so Stimmung nach dem Spiel reden. Ich muss aber vielleicht doch, ich mache es jetzt schon, zumindest über die Stimmung im Spiel, über das ganze Fortuna für alle rumherum kann man vielleicht nochmal reden. Danach habe ich eigentlich damit gerechnet, jetzt brennt diese Bude, dieses Stadion, reißt alles ab und es passiert nicht. Sondern die Stimmung danach ist gerade angesichts des Spielverlaufs enttäuschend.
Also es war halt wirklich, wir haben ja gestern darüber geredet und ich glaube, wir beide waren die das am meisten so gesehen haben. Deswegen stimme ich dir da auch zu. Also ich finde, für den Moment, den man da halt gerade erlebt hat, also das für diese ja schon fast monumentale Aufholjagd. Ich glaube, ich habe dann jetzt gelesen, Fortuna hat das letzte Mal im Jahr 1998 geschafft. Da hat man in der zweiten Liga gespielt und ich glaube, da ging es auch nicht besonders um was. Ich möchte mir gar nicht jetzt die Mühe machen, noch zu googeln, wie viele Zuschauer da im Stadion gewesen sind, 1998 in den Zeiten des Niedergangs. Das möchte man, glaube ich, gar nicht so genau wissen, aber halt auf dieser Bühne so ein Spiel, wo es vorher so scheiße gegen dich läuft, halt so umzubiegen und auch in so einer kurzen Zeit. Und dann ist die Stimmung halt wirklich eher verhalten. Also es kann natürlich auch sein, dass ich da irgendwie einfach zu große Erwartungen habe. Da spielt vielleicht ein bisschen mit rein, dass wir unseren Stehplatz gewechselt haben jetzt vor der Saison und halt nicht mehr zentral hinterm Tor auf der Südtribüne stehen, sondern halt ein bisschen weiter am Rand, sodass da halt irgendwie auch weniger rüberschwappt. Aber das ist ja eben schon auch der Hauptpunkt, dass es halt irgendwie quasi von der vom hinteren Tor zu einem rüberschwappen muss, weil es halt gar nicht passiert, dass halt wirklich mal vom gesamten Stadion da halt irgendwie auch was aufgenommen wird. Und das ist halt zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel passiert, dass halt irgendwie mal das ganze Stadion halt irgendwie mitgemacht hat oder auf jeden Fall große Teile des Stadions. Und da muss ich echt leider sagen, das ist was mir halt auch zumindest teilweise diesen Abend gestern ein bisschen malig gemacht wird. Weil wenn da halt nicht das Stadion komplett ausrastet oder eben große Teile des Stadions, wann wollen wir das denn sonst machen?
Also ich habe es ja gestern auch schon gesagt, also ein Faktor, der für mich in dieser Situation auch entscheidend war, waren diese beiden Böller, die da abgeschossen worden sind aus dem Ultra-Block. Und ich will nicht sagen, dass es die Ultras in Gänze waren, sondern es einzelne Personen daraus waren und die haben komplett...
Anscheinend haben die Ultras die Person auch ausfindig gemacht und zur Rede gestellt und so.
Also das hat nämlich komplett die Luft, diese Böller, nicht nur die Pyro, sondern halt dieses Böller hat in meiner Wahrnehmung die Luft da komplett rausgenommen. Die Luft war vorher vielleicht auch noch nicht so stark drin, wie man sich sehr erhofft hatte, aber in der Sekunde war da irgendwie plötzlich war was weg. Und das war bitter, ja, dass da einige sich selber so wichtig nehmen, um ihren Scheiß da abzufeuern. Was ich fast peinlich fand. Ich fand es peinlich. Es war dann, dass dann erst kam halt dieses Fortuna-Geklatsche aus dem Ultrablock und dann haben einige aus dem Oberrang gesagt, wir machen uns jetzt über die Kaiserslautern lustig und singen, ihr seid leiser als Fortuna Köln. Nachdem man halt das Spiel dreht und danach aber nicht viel kommt, ja, und ich muss halt sagen, Lautern hat schon ganz gut Stimmung gemacht. Ja, dass sie halt nach dem Spiel gedreht haben, nichts gesungen haben, das war einfach so, das ist es jetzt, ihr wollt euch drüber lustig machen und keine Ahnung was und anstatt, dass es hier durchziehen.
Also Jan, du kannst ja wohl nicht, also wann, wenn nicht nach einem 4-3, nachdem man 0-3 hinten lag, ist der Moment, dich über die Gegner lustig zu machen.
Ja, aber nicht so, indem man halt sagt, man hört euch den halben Bereich auch nicht, verdammt nochmal, wir haben gerade das Spiel gedreht. Das war einfach nur total peinlich. Also das ist doch ein komisches Wort, das zu sagen, aber es war halt so Fremdscham-Moment hoch 5. Ich fand das wirklich furchtbar. Ja, vielleicht sollte ich mich jetzt hier nicht so drauf einschießen, aber ich glaube, man kann es auch nicht an einen Personen, ich will ja auch nicht hier, wenn man sowas sagt, dann macht man sich schnell unbeliebt und dann fühlen sich Leute angegriffen, ja, so meine ich das nicht. Ich will hier niemanden mit angreifen, das ist nur eine Feststellung, dass eben die Stimmung nicht so geknallt hat, wie es für diesen Augenblick vielleicht wünschenswert gewesen wäre.
Ja, ich fand es nicht so dramatisch wie ihr beide, haben wir auch gestern schon besprochen. Ich habe auch das Gefühl, diese Raketen haben da so ein bisschen Unruhe einfach auch reingebracht. Und generell denke ich mir halt, dann waren halt vielleicht 35.000 Leute da, die auch sonst kommen, oder sagen wir mal 30 und 5 aus Lautern. Da ist die Stimmung so, wie sie immer ist. Und jetzt waren halt 20.000 mehr da, die halt nicht so häufig da sind. Und ja, dann kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass die so mitziehen, wie sie wie jetzt eine Südtribüne. Und da muss man da vielleicht dran kontinuierlich arbeiten an der Stimmung. Ich fand es nicht so dramatisch. Ja, hätte mehr gehen können. Und es gab durchaus aber auch Momente, wo mal das ganze Stadion mitgesungen hat. Jeder, der die Texte kannte, hat es getan. Aber es ist Luft nach oben, voll.
Und es wurde auch besser dann in den letzten 10 Minuten und so, letzte Viertelstunde war es auch anders. Ja. Sehr viel spielbezogener, aber trotzdem intensiver.
Ja, aber es ist halt natürlich so, ich glaube, es gibt zwei Erwartungshaltungen, die nicht gematcht haben. Zum einen unsere Erwartungshaltung an eine Stimmung, auch dem Spiel entsprechend und dem Anlass entsprechend. Und dann ist es, glaube ich, so, dass einfach auch die Erwartungshaltung an das Spiel von bestimmten Zuschauern eine andere gewesen ist. Nämlich, ich glaube, dass einfach in den letzten Jahren das schon so ist, dass man sehr viel erwartet und dann halt sagt, okay, wir haben das jetzt zwar gedreht, aber das ist jetzt halt standesgemäß gegen Lautern. Das müssen wir halt jetzt so drehen und das ist jetzt nicht, als wenn wir gerade im DFB-Pokal gegen einen Bundesligisten sowas zustande gebracht hätten. Und ich glaube, mit diesen Erwartungshaltungen lässt sich das ein bisschen erklären. Und ich glaube auch, die Stimmung, von der ihr sprecht, die wird es in so kurzer Zeit in Düsseldorf einfach nicht mehr geben.
Wir halten fest, dass ausverkaufte die Fans der Fortuna, also nicht der Star des Abends, Fragezeichen. Oder kommen die immer noch auf die Liste?
Nein.
Nein, die sind raus.
Tut uns leid. Tut auch für mich.
Die Fans vielleicht schon, aber die Kunden vielleicht
nicht. Schatz feiert.
Mit dieser Gratis-Mentalität.
Vielleicht können wir darüber dann am Ende nochmal nochmal unsere Eindrücke nochmal bündeln. Weil ich hatte ja die ich glaube, Tim hat es gesagt, wie früh dieser Ausgleich fiel und wie früh plötzlich auch die Führung fiel. Also diese nächste halbe Stunde, die da sich dann eröffnete, es graute mir eigentlich davor, ja, dass das 4-4, natürlich habe ich es quasi schon sofort gesehen. Und ja, Lautern hatte durchaus auch mal so Gelegenheiten, könnte man sagen. Aber was dann folgt in dieser halben Stunde, muss man der Fortuna auch wirklich jedes Kompliment machen. Die führen 4-3 und ich habe da nicht so viele Gelegenheiten gesehen, wo es wirklich haarscharf an einem 4-4 stand. Sonst hätte mal was werden können, aber es wurde nichts. Die meisten Bälle, die dann halt auf Kastenmeier gekommen sind, konnte der halt einfach stehen bleiben und den Ball abfangen. Und das hat verschiedene Gründe. Fortuna kann ja auch noch das 5-3 machen mit dem weiteren Pfostenschuss von Engelhardt. Auch hier wieder schöner Tanaka-Ball. Aber auch die Wechsel, die zünden total. Ja, Sobotka kommt rein für Vermey, Niemitz für Oppelkamp. Und ich habe es eben schon mal gesagt, Niemitz, ich fand das super, wie der gespielt hat. Er hat sich reingehängt, der hat genau das gemacht, wofür man ihn quasi aus der zweiten Mannschaft hochgezogen hat. Er hat sich reingehängt, hat mit seinem Tempo und seinem Körper da gearbeitet und hat Sekunden gefressen, ja, wenn nicht sogar Minuten gefressen von der Uhr durch seine Arbeit und die ja auch teilweise Überforderung der Lauterer, die eben dann halt damit beschäftigt waren, ihn da vom Ball wegzuhalten.
Ja, spielt leider an einer Stelle eine etwas zu scharfe Hereingabe auf Johannesson. Ansonsten wäre das Spiel dazu gewesen. Aber ansonsten hast du schon recht. Also er hat beschäftigt, die Hintermannschaft beschäftigt.
Ja, fand ich auch. Das war ein absolut wichtiger Faktor, dass der reinkommt. Also ich habe das natürlich auch ähnlich wie Jan gesehen, dachte auch nach dem 4-3, okay, jetzt ist halt die Phase, wo es dann halt irgendwie kippt und wo es dann nochmal gefährlich wird, was dann halt wirklich eben nicht passiert, weil die Fortuna es komplett sauber und routiniert halt durchverteidigt. Und spätestens mit dem Niemitz-Wechsel war ich dann auch irgendwann wirklich optimistisch, weil der halt einfach noch genau das reingebracht hat, was halt vorher gefehlt hat, nämlich zuverlässig halt vorne nicht nur eben als dieser Ablagenspieler zu arbeiten, sondern halt eben auch als Wandspieler, wenn es halt mal ein bisschen schwieriger und robuster halt irgendwie ging und weil man ihn vor allen Dingen halt auch einfach mal mit einem langen Ball chippen konnte, wo er auf die Abwehrkette zuläuft. Das ist ja was, das kannst du mit Vermey halt gar nicht machen, ne? Natürlich nicht. Und ja, und dass halt einfach Niemitz dann in so einer Form reinkommt und diese Sachen dann halt so perfekt umsetzt, das ist auch wirklich ein ganz, ganz klarer Qualitätssprung in seiner Leistung, in seiner Form im Vergleich dazu, wie es jetzt zum Beispiel im September halt noch gelaufen ist. Und das war für die Mannschaft an diesem Tag halt unglaublich wichtig, aber ich glaube auch für den Spieler ist es halt einfach absolut, absolut wichtig, weil das war schon, glaube ich, fies, was da so mit ihm gelaufen ist, um den Transferschluss halt herum. Und dann fällst du danach halt in so ein Loch und ja, dann an so einem Tag halt in so einem Spiel dann halt noch so ein wichtiger Faktor sein zu können, dabei dieses Spiel halt über die Zeit zu bekommen, das fand ich wirklich extrem schön zu sehen.
Er hat, glaube ich, auch eben die Schwächen der Lauterer aufgezeigt, die einfach müde waren hinten. Also die Wechsel, die kamen, waren natürlich offensiver Natur, nachdem man zurückgefallen war. Und ich glaube, die Lauterer Verteidiger waren einfach so ein bisschen an der Kante. Und dann kommt er noch rein und zwingt sie einfach jedes Mal ins Duell, sowohl das Tempo angeht, aber halt auch das Körperliche. Ne? Er hat ja diese Duelle gewonnen, weil er in 1-1 einfach kräftig seinen Körper reingestellt hat und den Gegner halt überwunden hat. Das sei hier nochmal. Und auch Marcel Sobotka, natürlich eine super Leistung. Alle. Uccino für die schönste gelbe Karte des Spiels. Ja, sehr geliebt in diesem Moment. Es war vielleicht nicht der perfekte Moment, um halt das taktische Foul zu ziehen, weil es schon noch in der eigenen gegnerischen Hälfte war, aber es war natürlich trotzdem schön, einfach mal ihn umreißen.
Zeichen setzen. Vorher, wie war das denn? Vorher hat er aber den Ball verloren, glaube ich, oder wie?
Ja, es kann. Ja, es war. Ja, es also, ist. Ja. Ich glaube, er war ein bisschen unglücklich dann, aber trotzdem einfach, ne?
Ja. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall auch noch irgendeinen Begriff für diese 10 Minuten, die Uccino jetzt eigentlich immer regelmäßig bekommt, normalerweise für Zimbo, jetzt aber auch mal für Felix Klaus, weil das sind ja sowieso eigentlich die beiden absoluten Dauerläufer, die halt auch eigentlich komplett umstritten sind, die seit Jahr und Tag, Zimbo ja noch viel, viel länger, bei Fortuna halt die rechte Seite umflügen und von denen dann halt irgendwann einer halt nach 80 Minuten halt einfach immer komplett ist. Das war dieses Mal Felix Klaus. Und von daher auch irgendwie ganz cool, dass man da jetzt einfach Uchino hat, der dann halt nochmal reinkommt und dann eben auch diese 10 Minuten halt noch diszipliniert durchbekommt.
Es ist ja sogar noch länger. Es ist ja mit der Nachspielzeit, es ist ja die Uchino-Viertelstunde, ne? Also das Äquivalent zur Funke-Viertelstunde.
Also wenn
apropos. Wir haben ja auch alle gesehen, wer gestern da war, war auch ein bisschen sweet zu sehen, dass die Funke, der ja, glaube ich, bei Sky zu Gast war, natürlich. Ich meine, der hat ja, glaube ich, auch eine lange Lautern-Vergangenheit und eben auch die Fortuna-Vergangenheit, guter Gast gewesen, dass der ja auch wirklich sehr herzlich begrüßt wurde von Klaus Allofs, von Sobotka, der über den halben Platz gesprintet ist mit einem riesen Grinsen im Gesicht. Das war schon irgendwie auch sweet, um den da noch zu begrüßen. Also das war, ja. Das hat man dann
doch. War der bei Kaiserslautern?
Ja, ich glaube sogar, dass er
Als Spieler ist, weil tatsächlich, der war bei
Spieler. Aber halt auch lange, glaube ich.
3 Jahre, sagt Wikipedia. Aber ist egal. Ich
möchte noch was zu den Dauerläufern hinzufügen. Yannick Engelhardt ist halt wieder der am meisten gelaufen ist, der wieder 13 Kilometer abgespult hat. Auch das ist, finde ich, immer eine Stärke von dem, die du nicht ersetzen kannst, quasi gerade. Also die Orte auf dem Feld, wo Yannick Engelhardt sich befindet, sind wirklich sehr, sehr vielfältig und überall hat es meistens sehr viel Hand und Fuß, was er macht. Und ich musste noch ganz kurz daran denken, wie er gegen die Hertha zum ersten Mal gespielt hat und da wackelig und etwas unsicher gewirkt hat. Und dann, glaube ich, auch Daniel Thune gesagt hat, ja, der Junge, das war irgendwie ein Fehler von mir, weil die Kulisse zu groß war, jetzt mit so 40.000 plötzlich im Stadion und so. Und da war er noch ein bisschen wackelig. Das hat sich ja innerhalb von relativ kurzer Zeit ziemlich erledigt, dieses Problem. Denn größer als diese heutige, ach doch klar, bei Hamburg gab es noch mehr Zuschauer. Aber ja, war ja eine sehr große Bühne heute und das war auch wieder sehr souverän von ihm.
Ja, absolut. Genauso souverän, wie wir die 90 Minuten Aufnahmezeit natürlich gerissen haben, hat Yannick Engelhardt aufgespielt. Ja, nicht immer in der ersten Halbzeit, da waren noch ein paar Dinger dabei, ja, aber
da haben viele andere.
Genau, das war halt jetzt eingereiht in die individuelle Fehlergeschichte, die die erste Halbzeit so ausgemacht hat. Ja, habt ihr noch was Sportliches oder sollen wir über das Fortuna für alle Event-Erlebnis reden?
Ich möchte nur noch eben nachfragen, ob wir uns denn einig sind, dass Zimbo Zimmermann unser Star des Abends ist.
Also mein Star des Abends ist er, ja.
Ja, also das Tor, der Assist und die meisten gewonnenen Zweikämpfe auf dem Feld, also ja.
Vielleicht ist er auch Fortuna für alle, der Star des Abend oder der Fußball oder ein anonymer Flaschenwerfer, I don't know. Ich würde den Begriff weiter fassen. Ja, Star kann ja auch heißen, der das wird sich vielleicht dann morgen rausstellen, wenn das Spiel dann noch mal annulliert wird oder so. Ich würde mich da noch nicht festlegen wollen.
Ja, Alexander Jobst, unser Star des Abends abseits des Platzes, Fragezeichen. Fortuna für alle stand überall drauf, war es überall drin, man weiß es nicht. Wie wollen wir das jetzt, wollen wir irgendwie,
können wir,
ich glaube die These, ja?
Ja.
Weil die These ist ja, dass es halt einfach das Publikum ein anderes war, tatsächlich, ja, dass das etwas verändert hat. Wollen wir da Eindrücke austauschen oder Moritz, hast du ein anderes Vorgehen, das du vorschlägst?
Ja, wir hatten ja jetzt, ja, ich möchte ganz kurz sagen, dass wir jetzt so ein kleines Emotionsverbot uns selbst auferlegt hatten, während wir über das Spiel sprachen. Das gehört aber eindeutig dazu, dass dieses Spiel sehr emotional war und da hat natürlich sowohl das Ergebnis und das Zustandekommen als auch in Teilen, und vielleicht nehmen wir das einfach als Einstieg in das Thema, als auch in Teilen eben dieses Bewusstsein darüber, dass es schon ein besonderer Abend sein würde. irgendwie ein wichtiger Abend, ein besonderer Abend. Das hat man, finde ich, auch schon vorher irgendwie gespürt in der Altstadt und so. Die Stimmung war schon insgesamt eine etwas andere, so etwas, ja, als wäre es ein DFB-Pokalabend.
Nein.
Boah, nee.
Nein. Also bei mir ist der Funke in dem Moment erst übergesprungen, wo wir relativ lange Zeit noch vor dem Anpfiff an der Arena waren und ich plötzlich gemerkt habe, oh, hier ist ja schon eine Menge los. Aber vorher war das für mich wie zu jedem anderen Spiel gehen.
Ja, also ich glaube, dass das die Fortuna auch gerne so gehabt hätte, wie du das beschrieben hast. Also sie haben ja sehr viel Aufwand betrieben, Aufmerksamkeit auf dieses Spiel zu lenken in verschiedenen Formen. Also die sozialen Medien waren ja, glaube ich, die Form, die wir so mitbekommen haben. Aber wenn man, glaube ich, in Düsseldorf wohnt, hat man, glaube ich, auch noch andere Marketingmaßnahmen mitbekommen. Ich glaube auch einfach, wie Tim, einfach die Menschenmassen, ja, das ist natürlich der erste große Unterschied zu dem, was man normalerweise bei 25.000 bis 30.000 so mitbekommt. Ich meine, ihr wart ja im 42er, also ihr wart ja eh umgeben von Leuten, die in der Regel auch in den 42er gehen und diesmal halt dann irgendwie nichts dafür bezahlen mussten. Ich saß im 102 Block, also das ist so Haupttribüne Oberrang, relativ nah an der Südtribüne. Und ich muss schon, also mein Eindruck war, dass um mich herum viele Leute saßen, die nicht allzu häufig zu Fortuna gehen oder auch nicht zu Fortuna gehen, weil sie andere Präferenzen haben, was ihre Fußballleidenschaft angeht. Also ich glaube, es saßen einige Leute um mich herum, die einfach Fans von anderen Vereinen waren, die gerne sich das mitgenommen haben. Die hinter mir, die Diskussion, die ich so mitbekommen habe, waren schon Leute, die wussten vielleicht nicht, wie man Zollis ausspricht, aber die wussten, dass der halt bisher die Saison ganz gut war, ja, und konnten das dem Nachbarmann auch erklären, dass das gut war. Also jemand, der schon die Fortuna halbwegs verfolgt hat, aber noch nicht regelmäßig ins Stadion geht. Ja, das ist vielleicht auch die Klientel, die Jobst so ins Auge fasst. Ja, Menschen, die ein bisschen offen sind für die Fortuna, interessiert sind und die halt jetzt die Gelegenheit nutzen, das auch hinzugehen. Vor uns saßen halt, wie gesagt, die Fraktion von Fans anderer Vereine und einer war halt auch Kaiserslautern-Fan. Und das war auch so ein bisschen das, was ich festgestellt habe, dass die Lautern-Fans, die halt eben keine Gästekarten bekommen hatten, natürlich nicht die Gelegenheit hatten, direkt neben dem Gästeblock quasi im Heimbereich sich eine Karte zu kaufen, sondern halt sich so ein bisschen verteilten, ja, und die halt trotzdem an Karten kamen, weil man irgendwen kennt man ja, ne? Das war so mein Eindruck. Ganz viel Liebe an dieser Stelle an die wunderbare Frau, die nach dem 3:0, ich erzähle das jetzt, weil das mit dem Rache und dem Flaschenwurf, glaube ich, so ein bisschen blöd gekommen wäre, nach dem 3:0 einen Lautern-Fan im Block mit Bier versorgt hat, aber unfreiwilliger Art und Weise, und dann die Aufmerksamkeit des Lautern-Fans vor mir auf sich zog, der in seiner fragilen Männlichkeit sich sehr auf sie fokussierte, was im auch schön war, weil das der Spielverlauf ihr so ein bisschen in die Karten spielte, argumentativ. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Das ist so mein Eindruck. Ja, es waren eben viele Leute da um mich herum, die sonst vielleicht nicht da gewesen wären, die vielleicht auch nicht häufig zu Fortuna gehen. Einige davon mit Interesse für die Fortuna, andere waren einfach da, weil es ein Event ist.
Okay, und ihr seid auch einfach hingegangen. Also ihr habt in keinster Weise, außer weil dann viele Leute da waren, einen Unterschied in euch und den Menschen drumherum gespürt zu einem Freitagsabendspiel gegen Rostock oder...
Nee, du kannst jetzt nicht sagen Freitagabendspiel gegen Rostock, sondern du musst halt schon sagen, dass es gegen Kaiserslautern geht.
Also okay, ein Samstagabendspiel gegen Lautern.
Ich bin da eher bei dir, Moritz. Also vielleicht nicht so... Es war jetzt nicht das Gleiche, wie es jetzt ein DFB-Pokal-Achtelfinale zu Hause gegen einen Bundesligisten gewesen wäre vielleicht. Das jetzt irgendwie vielleicht nicht so, einfach weil halt sportlich einfach nicht so viel auf dem Spiel stand in diesen 90 Minuten. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie die ganze Stadt halt vibriert hat, aber es war auf jeden Fall nicht Also ich hatte auf jeden Fall schon das Gefühl, dass so eine leichte, angenehme Anspannung und so, dass der Gefühl von und das Gefühl von etwas leicht Besonderem halt schon irgendwie in der Luft lag. So, und das schon auch einfach ein bisschen mehr los war an dem Tag irgendwie in der Altstadt. Und ja, und genau wie Tim es halt sagt, so richtig gemerkt hat man es dann halt wirklich, als man anderthalb Stunden vorm Spiel halt am Stadion war und es einfach schon komplett voll war.
Ja, aber ja, ich meine, es ging ja auch um mehr, vielleicht nicht sportlich so wichtig wie ein DFB-Pokal, Achtelfinale, Viertelfinale oder so, aber es ging ja irgendwie auch um mehr. Also ich meine, dieses 0:3 nach 30 Minuten war ja nicht nur bitter, weil es sportlich bitter war, sondern weil du halt auch dachtest, jo, eigentlich kannst du jetzt dieses Fortuna für alle wahrscheinlich schon wieder dicht machen. Keiner, der jetzt im Stadion war, hat dann Bock zu kommen und sich so eine Scheiße anzugucken. Internationale Presse wird sich das Maul zerreißen über und so weiter. Also
Moment, da muss ich jetzt aber sagen, klar, wenn du das immer die ganze Zeit mitreflektierst, während du das Spiel guckst, dann war das was Besonderes. Aber es ging ja darum, wie es sich, wenn man nicht die ganze Zeit an diese Situation gedacht hat, dass alle auf einen gucken, wie es sich angefühlt hat. Und da hat es sich angefühlt wie ein ausverkauftes Stadion, was halt immer geil ist und was wir halt relativ selten haben. Ja. Und da, so, da hätte ich, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, wenn es jetzt halt knallevoll und ausverkauft gewesen wäre an einem Samstagabend gegen Kaiserslautern ohne Fortuna für alle.
Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Also der einzige Unterschied war eben, dass man das halt einem plötzlich Personengruppen auf viel und man glaubte, die sind jetzt nur wegen Fortuna für alle da. Es kann ja auch sein, dass die Personen auch sonst dahin gekommen wären. Ich glaube es nicht, aber das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und auch ein weiterer Punkt, was bei mir eine andere Bewertung hervorruft als bei dir jetzt, Moritz, weil das sportliche Ergebnis entscheidet nicht darüber, ob Fortuna für alle als Marketingkampagne und als Geldgewinnungsmaschine erfolgreich ist. Das ist natürlich, wenn es 3-0 ausgeht, das wäre natürlich bitter gewesen, aber den Erfolg von Fortuna für alle, der bemisst sich nicht an dem sportlichen Ergebnis, sondern daran und auch nicht daran, dass die ausländische Presse sich das Maul zerreißt, sondern dass die ausländische Presse darüber berichtet. Ja, und das ist das Entscheidende. Darauf muss man halt gucken, wie halt der Aufmerksamkeitsfaktor auf diesem Spiel lag, medialer Art und Weise, ja, in Social Media, aber auch in den klassischen Medien. Und da kann ich halt in dem Moment, wo ich im Stadion bin, relativ wenig zu sagen, kann ich auch jetzt noch relativ wenig zu sagen, weil ich das nicht so verfolgt habe. Und ob das jetzt erfolgreich ist als Kampagne Fortuna für alle, wird sich ja erst zeigen. Und es wird sich vor allem dann zeigen, wenn Fortuna es schafft, den aktuellen Sponsoringstand von -1, weil man hat ja schon einen Sponsor verloren, wieder auf 0 oder auf +1 zu setzen.
So, aber Jan, es ist doch wichtig für dieses ganze Fortuna für alle, dass das funktioniert, dass die Leute ins Stadion kommen, dass du vielleicht auch jetzt bei den nächsten Heimspielen schon ein paar mehr Leute im Stadion hast. Und du
willst ja mehr Leute im Stadion haben. Ach so.
Nee, weil die halt mal im Stadion waren.
Nee, aber das hatte ich.
So, und also du kannst es doch nicht also wenn dieses Spiel schief läuft, es muss doch auch sportlich so laufen, dass es auch in die Stadt so reinwirken kann, dass die Leute denken, finde ich geil. So,
also so wie es gelaufen ist, glaube ich halt auch, du hast, so wie es gelaufen ist, war es halt super. Ja, ich glaube, Alex Jobst ist halt einfach mit einem breiten Grinsen ins Bett gegangen. Ja, das ist 4-3, so wie es gelaufen ist, ist super. Aber der Erfolg von Fortuna für alle bemisst sich nicht daran, ob in den nächsten Spielen mehr Leute kommen. Auch nicht in den übernächsten Spielen. Das ist ein langfristiges Ding. Es bemisst sich nur daran, ob die halt Sponsorengelder ranholen können.
Und wann kommen die?
Ja, aber die nächsten zwei Spiele werden auch ausverkauft sein. Die nächsten zwei Spiele, es kommt nur darum, wenn dieses Fortuna für alle Produkt oder Kampagne halt medial präsent ist. Ob du halt Aufmerksamkeit generieren kannst. Und daran bemisst sich das.
Es ist doch ein wichtiges Ding, Jan, auch wenn man irgendwie versuchen möchte, eine Fanbasis aufzubauen, die größer ist, auch um den Frieden im Stadion da zu haben, um halt nicht die Junggesellenabschiede dann da zu haben. Also das Stadion kriegt man irgendwie voll. Ja, aber dafür müssen ja ein paar Sachen Hand in Hand gehen.
Na klar,
dafür ist es eben.
Da hast du recht, aber das ist ja
dann. Sonst kommt auch kein Sponsor. So, sonst kommt ja,
doch.
Also weißt du, wenn dann.
Doch, die Sponsoren kommen jetzt. Die müssen jetzt kommen. Kommen
sowieso. Egal, ob es voll wird, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, ob sich keiner interessiert.
Nein, das glaube ich halt nicht. An. Weil wir von verschiedenen Zeitvorstellungen reden. Dass Leute in der Stadt erreichen, mehr Fans aufbauen, eine stärkere Präsenz und das, was Jobst da sich davon verspricht, dass man Freitickets rausgibt, die Jugendliche zu erreichen, ja, Kinder zu Fortuna zu bringen, das hat einen sehr viel längerfristigen Horizont, wo man das bewerten kann. Das kann man nicht in dieser Saison bewerten, das kann man wahrscheinlich auch nicht in den nächsten zwei Saisons bewerten. Das ist ein längerfristiger Prozess, wo man sehen kann, ob es gelingt, eine engere Bindung über Fortuna für alle und Freikarten zu schaffen zwischen Stadt, Umland und Verein. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber die Sponsoren, damit das halt langfristig finanziert werden kann, damit man überhaupt eben diese Effekte in der Zuschauerbindung feststellen kann, das muss doch viel früher passieren. Und das muss jetzt in dieser Phase passieren, wo die ersten Spiele stattfinden, wo jetzt auch dieses Spiel stattfindet. Und ja, der sportliche Ausgang war sicherlich nicht ganz unhilfreich, gebe ich offen zu. Da nehme ich vielleicht das Argument ein bisschen zurück. Aber die sind doch, wenn die sagen doch, dass sie in Gesprächen sind, behaupten sie ja. Glauben wir ihnen das doch mal. Dann ist das doch, dann gehst du doch jetzt nicht mit Sachen in zwei Jahren in die Gespräche rein, sondern gehst du doch jetzt, seht hier, folgende Medien haben darüber berichtet. Das sind diese ganzen Marketing-Scheiße. Es geht nur um Zahlen und um Klickzahlen und um Aufmerksamkeiten. Wie viele Medienhäuser haben darüber berichtet? Jetzt das Lautern-Spiel und vielleicht das nächste Spiel, aber vielleicht auch jetzt Lautern-Spiel. Da gibt es ja hoffentlich jetzt bald auch noch weitere Gespräche mit denen geben. Und dieser zeitliche Horizont, um den es da geht, ist ein ganz anderer. So glaube ich das.
Mm. Ja. Word. Also man wird mehr Sponsoren, man braucht mehr Sponsoren.
Genau.
Wir sind jetzt gerade bei abgesicherten drei Freispielen mit den Sponsoren minus einen, ja, den wir gerade haben. Das ist ja auch so angelegt, dass es immer mehr werden, dass man immer neue Sponsoren dazu, genau, bekommt. Natürlich sind die in Gesprächen mit Leuten jetzt gerade schon. Und vielleicht ist das auch ein guter Pfund zu sagen, guck mal, das ist das Spektakel. Guck mal, das war voll. Und das muss auch weiterhin voll bleiben. Und die Sponsoren, es ist ja nicht nur so, dass du die drei Spiele dann immer voll bekommen möchtest, sondern es müssen ja dann, der Reiz dieser drei Spiele muss ja dann auf alle 17 Spiele funktionieren. Dass du 17 Heimspiele am Stück ungefähr ausverkaufst, weil die Tickets umsonst sind, das ist doch die Wette. Und dafür muss es doch auch eben die Anreize geben, an die Fans da hinzukommen.
Ja, gut.
Und du,
ja. Also ich muss trotzdem sagen, weil wir ausgegangen sind von der Frage, war das ein anderes Stadionerlebnis und weil es so ein wichtiges Spiel war. Ich habe mich dafür gehasst, als das 0-3 gefallen ist, dass ich kurzzeitig nicht nur gedacht habe, fuck, es steht hier 0-3 gegen deinen Verein, sondern es steht hier auch gerade ein bisschen 0-3 gegen Fortuna für alle. Dafür habe ich mich gehasst, weil ich eigentlich in der gesamten Partie das wie ein normales Spiel gesehen habe, wo es mir darum geht, dass mein Verein einfach dieses Spiel gewinnt. Fertig. So.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, glaube ich, dieses, was für Fortuna für alle auf dem Spiel steht, gar nicht so im Kopf, wie was für die Fortuna einfach insgesamt auf dem Spiel steht. Einfach, weil ich ja auch immer dazu neige, am nächsten Spiel halt schon an der nächsten Niederlage halt festzumachen, dass es das dann mit dem Aufstieg für dieses Jahr dann auch endgültig, genau, gewesen ist. Und da ist halt eben auch ein kleines Stück Wahrheit drin. Also ich finde, wenn man dieses Spiel halt verliert und das jetzt einfach mal nur als einfaches Punktspiel betrachtet, dann sieht es schon auch wieder nicht so allzu rosig aus irgendwie im Aufstiegskampf. Sieht es jetzt ja auch immer noch nicht, aber halt eben viel, viel besser als noch gestern Abend um kurz vor 9. Und von daher ist das, glaube ich, schon eben von unfassbarer Wichtigkeit, aber vielleicht gar nicht unbedingt so unglaublich so sehr, weil das jetzt eben in diesem Fortuna für alle Spiel passiert ist, dass man gewonnen hat, sondern weil man einfach ein weiteres Punktspiel gewonnen hat und damit eine Negativserie beendet hat und deswegen weiter im Aufstiegskampf ist. Und das ist halt eben für die Fortuna ganz generell, ich meine, wir haben die Geschäftszahlen aus der vergangenen Saison gehört, eben unglaublich wichtig, aber halt eben natürlich auch für das Projekt Fortuna für alle, weil ich glaube, was halt super wichtig ist, dass man einfach jetzt weiterhin oben dran bleibt, weil die Zahlen, die halt wirklich wichtig sind für die Fortuna, sind, wie viele Leute bewerben sich halt auf das nächste Freispiel gegen Pauli, genau, und dann auch gegen dann auch gegen Braunschweig. Weil wenn diese Zahlen dann halt schon rückläufig sind, dann ist das auf jeden Fall nicht das allerbeste Argument. So.
Genau, das ist, glaube ich, auch. Dieses Fortuna, ja, wir müssen jetzt, aber das ist, glaube ich, der Punkt. Es gibt verschiedene Faktoren, an denen man das bewerten kann, was da passiert und das als Erfolg werten kann. Es gibt diejenigen, die das halt, Jobst wird das halt sicherlich anders sehen als wir oder halt das, die Versprechen sind ja breit. Ja, mehr Geld, mehr Fanbindung und so weiter und so fort, werden wir mal sehen. Ja, und es gibt verschiedene Zeitfenster, in denen man das zeigen kann. Aber dafür muss es halt ja auch mehr Spiele geben und deshalb ist das Erste und Wichtigste, für dieses Projekt Fortuna für alle als Marketingprojekt, das es ist, dass es bald, ich weiß nicht wann, ich will jetzt auch kein Datum nennen, halt mehr Sponsoren gibt, die halt sagen, das machen wir auch dann längerfristig. Ja.
Gibt es denn sonst irgendwie ein paar Sachen, die euch... Gibt es denn sonst ein paar Sachen, die euch irgendwie speziell aufgefallen sind? Also so dieses ganze Drumherum im Stadion, weil es wurde ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eher angenehm davon überrascht war, dass es jetzt noch nicht komplett kommerziell ausgeschlachtet wurde. Das war jetzt ja im Nachhinein wahrscheinlich auch ein bisschen zu erwarten mit dem, wie die letzten Wochen und Monate gelaufen sind, weil da dann irgendwie nicht mehr so viel kam. Aber wenn ich jetzt nur mal überlege, wie ich darüber gedacht habe, als das Projekt vorgestellt wurde und als dann Fortuna ja auch sehr, sehr schnell darin war, Kundenumfragen rauszuballern, wo halt sehr viel nach Angeboten gefragt wurde, die nicht fußballtypisch sind, ob man die gerne wahrnehmen würde, ob man gerne mehr Verkaufsstände hier hätte, ob man gerne mehr Aktionen und keine Ahnung, was für furchtbare Sachen da hätte, war ich jetzt wenigstens erstmal für dieses Spiel angenehm überrascht, dass eigentlich der Stadionbesuch ja zumindest sehr, sehr ähnlich war dem eines ganz normalen Freitagabendspiels gegen Osnabrück zum Beispiel.
Ja, ganz genau. Ich glaube, dass da im Vorhinein auch wahrscheinlich intensive Gespräche zugeführt wurden und man natürlich auch vor internationaler Presse und Medienlandschaft nicht wollte, dass es in diesen Gesprächen zu Dissens kommt und halt bestimmte Elemente wie, keine Ahnung, Halbzeitshows und bestimmte größer angelegte Werbemaßnahmen vielleicht zu Unmutsbekundungen von den Rängen führen, was wiederum über die Medien geht. Sondern man hat tatsächlich das größtenteils so gelassen, wie ein Ablauf so eines Spiels war. Und dadurch war es angenehm für alle. Die Fanclubs beider Vereine haben mitgezogen und große Choreos auf die Beine gestellt, wobei ich sagen muss, bei mir persönlich hat die von Kaiserslautern die unseres eigenen Vereins leider geschlagen, in den Schatten gestellt und damit stand es auch vor dem Anpfiff schon 0-1 für mich. Genau, aber damit haben im Prinzip Verein und Fanlager irgendwie Hand in Hand gearbeitet und es war ein insgesamt irgendwie runder Abend, ohne dass ich mich über irgendwas, was mich bei jedem Spiel ärgert, ärgern müsste.
Ja, und zu diesem Stadionerlebnis gehört halt eben einfach auch zu diesem runden Stadionerlebnis halt ein Punkt, ja, für den wir halt einfach als selbstverständlich hinnehmen, der aber nicht selbstverständlich ist, wenn man sich mal irgendein random Spiel von irgendeinem anderen Verein halt in Deutschland oder wahrscheinlich auch fast auf der ganzen Welt, zumindest in den größeren Ligen halt anschaut ist. Und das ist der Punkt mit dem Punkt des Stadion-DJs. So, wir haben einfach dieses unglaubliche Geschenk, dass da einigermaßen vernünftige Musik gespielt wird, die teilweise sogar noch ein bisschen lustig ist, weil sie aufs Spielgeschehen referiert. Und das sind einfach okay, gute Songs. So. Manchmal sind es sogar richtig gute Songs. Und da wird halt nicht irgendeine furchtbare Après-Ski Ballermann-Mucke durchgejagt, die dir halt komplett das Gehirn zerschmelzen lässt, sondern das ist einfach sau angenehm und ich hoffe wirklich, dass das noch sehr, sehr viele Jahre so unverändert weitergeht und das ist ja auch eben einer von diesen Punkten, wo man halt vielleicht, gerade wenn man so ein Projekt wie Fortuna für alle angeht, dass man da halt auch irgendwann drauf schaut und sagt so, oh, vielleicht müssen wir dann noch für die große, breitere Masse, die ja, halt mehr an dieser Scharnierstelle zwischen Fan und Kunde halt irgendwie vielleicht zu verorten ist, um da halt irgendwie noch mehr Leute anzusprechen. Und ich bin erstmal sehr dankbar, dass man das jetzt erstmal nicht gemacht hat.
Ja, ich möchte da aber anmerken, dass man eventuell darüber nachdenken kann, direkt nach dem Spiel, wenn man 4-3 gewonnen hat, auch mehr direkt Raum für die Fans zu geben.
Also, ja, stimme ich dir überein, aber um jetzt auch nochmal deinen Punkt von etwas früher mit der dann doch etwas enttäuschenden Atmosphäre so ein bisschen zu befeuern, die Stimmung war nicht so krass ausgelassen nach dem 4-3. Also wenn ich mir überlege, wie krass die Mannschaft halt nach anderen Spielen halt gefeiert worden ist, wenn man halt irgendwas erreicht hat. Keine Ahnung, Moritz hat jetzt noch dieses Auswärtsspiel in Duisburg, was wahrscheinlich von 2009 ist oder so, nachdem Fortuna endlich aus der dritten in die zweite aufgestiegen war, wo man halt 3-0 verloren hat und danach noch eine halbe Stunde gefeiert wurde. Kann man natürlich nicht vergleichen, aber es gibt so viele Beispiele, wo man halt die Mannschaft nach einem Spiel halt wirklich noch krass gefeiert hat und nicht gehen lassen wollte. Und da war es halt ja auch jetzt gestern eher so von wegen pflichtbewusst, wir springen jetzt hier irgendwie einmal kurz rum und dann ist aber auch gut so, ne? Und dann gehen wir auch alle nach Hause. Und,
aber dann war es im Endeffekt auch.
Von daher glaube ich, hat man ehrlicherweise, ja, aber an so einem Tag, wenn du vor ausverkauftem Haus ja.
3-0
drehst. Das ist halt was, das passiert halt alle 30 Jahre mal, so ein Spiel.
Ja, aber wir haben es doch gefeiert, also ich weiß nicht genau, was
hat also ich glaube letztendlich, du hast da keine, man brauchte keinen Raum für Fans und für die Stimmung der Fans lassen, weil einfach diese Stimmung nicht da gewesen ist. Sorry. So, das war total gut, dass man Musik gespielt hat, wenn man damit ich sage jetzt nicht beerdigungsähnliche Atmosphäre, aber die doch etwas verhaltene Euphorie, die halt geherrscht hat, meinem Empfinden nach halt ein bisschen überdenken konnte.
Ich möchte da aber...
Meinem Empfinden nach sind immerhin ein Großteil des Stadions für die ganze Ehrenrunde da geblieben.
Ja.
Und
ja.
Es hätte
aber
auch
halt
es hätte
gemacht, ne? Haben halt geguckt.
Sein können.
Man hat halt geguckt
ja, nach
und
so
geklatscht
krassen,
so ein bisschen.
Ja. Nach so einem
also ich glaube, das ist nicht nur ein Thema bei der Fortuna. Ich glaube, das ist allgemein, da hat sich was verändert seit 2009 oder eben diesen Zeitraum. Ich glaube, es ist auch in anderen Vereinen so.
Du glaube ich recht und du hast eben ja auch glaube ich schon einen wichtigen Punkt genannt, warum vielleicht auch einfach die Stimmung, sagen wir mal so von der Süd, nicht so weit ins große Stadion halt überspringt, so weil vielleicht einfach an diesen Scharnierstellen von der Süd zu den Geraden einfach nicht die gleichen Leute sitzen oder stehen wie halt sonst, so, sondern die halt alle so ein bisschen verteilt ist und das heißt, du hast dann vielleicht überall im Stadion halt immer so kleine Stimmungsblocks oder kleine Mini-Stimmungszentren, aber zwischendurch wie bei so einer Laola-Welle, die halt nicht übernommen wird und dann halt nicht so durchs Stadion schwappt, weil halt einfach irgendwann, weiß ich nicht, der Gästeblock kommt oder der VIP-Block, wo die Leute halt gar nicht wissen, was sie tun sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früheren Stadionbesuchen. So die Laola-Welle ist irgendwie auch nicht mehr so groß in Mode wie früher.
Ich hoffe, die jungen
Zuhörenden unseres Podcasts können damit noch was anfangen.
Ja.
Aber ich hoffe, ich habe meinen Punkt ungefähr verständlich gemacht.
Ja.
Dass einfach die Stimmung nicht so durchgeschwappt ist, sondern es ist einfach immer wieder an ganz vielen kleinen Wellenbrecherstationen dann unterbrochen worden, weil da einfach dann Leute waren, wie eben in der Reihe direkt vor Jan, was da eben auch genau an der Seite der Süd war, wo dann halt eben nicht alle Leute mitmachen und wenn halt einfach die Leute um dich herum nicht mitmachen, sind dann glaube ich auch viele Leute, da würde ich zum Beispiel auch jemanden, da würde ich auch mich selber mit einbeziehen, dann falle ich auch nicht sofort in wilde Gesänge halt irgendwie ein und so verläuft es sich dann.
Ja. Und also wenn wir halten fest, früher war mehr Laola. Gut. Was nehmen wir aus dem Spiel mit? Die Fortuna kann selbst beim 0-3 Rückstand nie abgeschrieben werden. Und das macht doch Hoffnung auf den weiteren Verlauf der Saison, oder?
Generell ist es auch einfach geil, bei diesem Spiel da gewesen zu sein und sowas mitzuerleben. Also ich meine jetzt wieder das Sportliche. Wir hatten ja auch noch netterweise Begleitung für den Schluss von einer Hörerin und es war einfach irgendwie doch Also ich fand schon, der Spielverlauf hat schon auch für sehr, sehr viel intensive Kommunikation untereinander im Block gesorgt und so. Das war schon ziemlich nett. Also es war schon mal sehr special.
Ja, ich halte noch fest, dass ab jetzt 4-3 nach 0-3 Rückstand direkt heißt Fortuna gegen Kaiserslautern, erstes Fortuna für alle Spiel und nicht mehr Jahn Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf.
Schauen wir noch das Braunschweig-Spiel am kommenden Freitag um die 2 Stunden Aufnahme vollzumachen.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Wie gerade schon angesprochen, geht es dann jetzt am Freitag zur Eintracht aus Braunschweig und die Vorzeichen könnten eigentlich aus Fortuna-Sicht kaum besser sein. Bei Braunschweig läuft es wirklich überhaupt nicht gut. Man liegt derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, hat erst 6 Tore in 10 Spielen geschossen und ist damit die harmloseste Mannschaft der Liga. Hat gerade am Freitag mit 3-0 in Elversberg verloren und war da auch noch relativ gut bedient mit. War absolut harmlos nach vorne und hat wirklich auch teils wirklich üble große Lücken in der Abwehr präsentiert. So, dass eigentlich direkt nach diesem Spiel der Verein vor einer ähnlichen oder eigentlich vor der gleichen Frage stand wie schon vor der Länderspielpause, nämlich: Sollte man eventuell Trainer Jens Hertel entlassen? Da wird in Braunschweig viel drüber debattiert. Man hat sich letztendlich dagegen entschieden. Und das ist eigentlich auch relativ gut verständlich, weil es eigentlich unfair wäre, Jens Hertel einen Großteil der Schuld für diese Situation zuzuschieben. Das machen Experten und Fans in Braunschweig eigentlich unisono. Eher an Peter Vollmann fest, dem Geschäftsführer Sport, der jetzt schon die 2. oder 3. Transferperiode in Folge extrem negativ bewertet wird. Auch wir kennen das aus Düsseldorf, sehr, sehr spät erst die Neuzugänge präsentiert hat und auch mit der Qualität der Neuzugänge ist man nicht besonders zufrieden gewesen. Die Mannschaft hat überhaupt nicht in die Saison gefunden und sucht immer noch so ein bisschen nach ihrer Identität. Und das große Problem ist dabei, dass eigentlich der wichtigste Spieler im Offensivspiel, der Schlüsselspieler, Anthony Uja, Mittelfeldspieler, Mittelstürmer, werden bestimmt auch noch einige kennen, der ist ja schon auch wirklich viele Jahre im Geschäft, der sich da wirklich zum Leistungsträger aufgeschwungen hat, hat sich verletzt vor 3 Spielen. Die folgenden 3 Spiele hat man dann auch alle verloren. Vorher hat man wenigstens ab und zu mal ein bisschen gepunktet und konnte eben mit Uja als Wandspieler immer mal wieder eine Anspielstation vorne finden und dann so mit langen Bällen das Mittelfeld überbrücken. Das klappt seitdem ehrlicherweise eigentlich fast gar nicht mehr. Und man ist immer noch so ein bisschen auf der Suche, wie man da halt zu einer neuen Identität kommen will. Die Idee von Jens Hertel ist jetzt mittlerweile gewesen, dass man auf extrem frühes Pressing geht, weil man einfach den Weg zum Tor verkürzen will, weil die Qualität im Mittelfeld sonst fehlt oder weil eben die Qualität fehlt, so bis ins letzte Drittel durchzuspielen. Das hat der Trainer wirklich auch so 1-1 einfach gesagt. Das finde ich auf jeden Fall auch schon mal relativ bemerkenswert. Das alles macht man in einem 4-2-3-1-System, also schon alles ein bisschen oldschool, so ein bisschen 2011, 2012 mäßig, was damals en vogue war. Also jetzt auf jeden Fall eigentlich auch eine Spielweise, wo die Art und Weise, wie man damit umgeht, eigentlich bei jedem Trainer im deutschen Profifußball auf jeden Fall noch irgendwo in der Schublade liegen sollte und mit Sicherheit auch im Trainerteam der Fortuna. Und von daher bleibt es halt eigentlich nur relativ fehlerlos, gegen Braunschweig zu spielen, da wenig Konter zuzulassen und eben immer wieder aufmerksam zu sein bei Standards, weil das ist eben eine Stärke, die die Braunschweiger schon haben. Eigentlich genau das, was man sich halt eben wünscht bei einer Mannschaft, die halt tief im Keller steht und die vielleicht die allergrößte Qualität im Spiel nach vorne hat. Man hat eine hohe Standardstärke, gewinnt, glaube ich, die zweitmeisten Kopfballduelle und ist eben auch sehr stark bei Sprints und intensiven Läufen, was sich eben halt auch daran ablesen lässt, dass man halt eben so hoch eben Bälle gewinnen will und eben jetzt auf dieses hohe Pressing umgestellt hat. gleichzeitig sieht man halt eben auch das Stichwort fehlende Ballqualität. In Ballbesitz liegt man in Zonen wie Kaiserslautern, hat da, glaube ich, mit 43% den zweitniedrigsten Wert in der Liga. Da jetzt Uja ausfällt, fällt wirklich, ja, wie schon angesprochen, der wichtigste Spieler im Offensivspiel aus. Auf wen man sonst mal ein bisschen schauen könnte, wer derjenige ist, der Braunschweig vielleicht nochmal irgendwie den einen oder anderen Punkt retten könnte, ist der Torwart mit Abstand der beste Spieler bisher dieser Saison. Ron Torben Hoffmann, noch relativ jung, hat man aus Sunderland geholt vor kurzem. Der spielt wirklich eine richtig starke Saison. Und mit Anton Donko hat man einen sehr dynamischen Linksverteidiger, der, glaube ich, auch einigen anderen Vereinen in der zweiten Liga extrem gut zu Gesicht stehen würde. Und worauf ich noch besonders schauen werde, ist, wie man Florian Krüger einsetzt. Das ist eigentlich der Top-Einkauf gewesen. Noch, glaube ich, vor zwei, drei Jahren hat Bielefeld eine siebenstellige Summe für ihn bezahlt, um ihn in die Bundesliga zu holen, als Bielefeld noch erste Liga gespielt hat. Das hat dann irgendwie nicht so gut funktioniert, aber der hatte wirklich schon einige gute Saisons in der zweiten Liga abgerissen, galt als extrem vielversprechendes Talent, ist dann nochmal nach Groningen gewechselt, von da hat ihn jetzt Braunschweig geholt, aber die Karriere stagniert und es ist irgendwie nicht so richtig klar, wie man ihn einsetzen will, ob als Mittelstürmer oder ob als Flügelspieler. Er kann eigentlich beides sehr gut machen, ist halt vielleicht so eine Art technisch guter Jona Niemetz, bisschen weniger stark, aber halt eben doch mit einer guten Robustheit, schnell, aber eben auch mit einer besseren Technik, also kann da eigentlich auf dem Flügel oder auf der Mittelstürmerposition agieren. Rein vom Potenzial her mit Sicherheit der begnadetste Spieler, den die Braunschweiger haben, aber wie gesagt, bisher ist er eigentlich noch überhaupt nicht angekommen und schwimmt da in einer Mannschaft von Spielern, wo halt keiner so richtig rauszustechen weiß, halt eben auch einfach so ein bisschen mit. Ja, also ich glaube, wenn wir uns überlegen, wie man damit umgeht, das ist jetzt auf jeden Fall keine Spielweise, die Fortuna extrem überraschen sollte. Und wenn man sich vielleicht ein bisschen disziplinierter anstellt, als man das gegen Kaiserslautern getan hat, dann kann man da auf jeden Fall was holen und sollte man auf jeden Fall auch was holen.
Ist da nicht Osnabrück vielleicht sogar der bessere Vergleich? Also da war das ja auch so, zurückerinnere, eben dieses individuell auf der Höhe sein, einen Stiefel runterspielen und hinten raus den Laden dicht halten. Wenn das Osnabrück-Spiel natürlich nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch insgesamt nicht völlig einen vollen Hocker gehauen hat, aber es wäre ja durchaus ein Sieg drin gewesen.
Ja, es deutet auf jeden Fall einfach sehr, sehr wenig darauf hin, dass Braunschweig jetzt auf einmal den sprichwörtlichen Bock umstößt. Aber ich meine, das hatten wir letzte Saison auch, wer sich noch erinnert. Da ist man ja, glaube ich, nach Braunschweig gereist, als sie nach 5 Spielen noch kein einziges Tor und keinen Punkt hatten und hat sie dann auch in die Saison geholt. Das sollte man auf jeden Fall jetzt am Freitag tunlichst vermeiden. Und weiß nicht, für mich ist dann, glaube ich, eben auch sehr, sehr spannend, mit welcher Elf man das machen wird. Geht ihr davon aus, dass Zulis zum Beispiel jetzt für Beckmann, für Bergmann Johannesson rausrotiert? Oder gehen wir davon aus, dass es wieder den üblichen Daniel Thune-Move gibt, dass er dem Spieler absolut sein Vertrauen ausspricht und Zulis selbstverständlich wieder starten wird? Und man halt schaut, was man halt mit dieser ganzen überbordenden Qualität im Mittelfeld halt irgendwie macht, wo man jetzt halt wirklich diese wunderbare Luxussituation hat, dass man, auch wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Cello wahrscheinlich noch nicht genug Luft hätte zu starten, aber halt eben trotzdem 5 Leute für 3 Positionen hat, die man eben eigentlich alle 5 sehr gerne in der ersten Elf sehen würde.
Ich gehe davon aus, dass irgendetwas Unerwartetes als kleine Mini-Rotation uns erwarten wird bei der Startaufstellung. So, wo man jetzt tatsächlich im Mittelfeld bestimmte Konstellationen noch nie hat von Anfang an spielen sehen, da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht der Fall sein wird.
Ich würde sagen, angesichts der vordrückenden Zeit, Moritz, Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht.
Nee, ist egal.
Nächste Woche. Ist egal. Der Titel der heutigen Folge ist egal. Scheißegal ist natürlich nicht das Spiel der Fortuna am kommenden Freitag gegen Braunschweig.
Und das Spiel der Zweiten parallel gegen Zweiten Wuppertal.
Gegen Wuppertal. und unsere Podcast-Aufnahmen und so weiter. Wir wünschen euch, wenn ihr diese 2 Stunden und sehr viel mehr gehört habt, dass ihr unseren Respekt, den ihr damit verdient habt, auch fühlt. Und bis bald.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.